Wunderbar. In Apostelgeschichte 17, Vers 11 heißt es: Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten, und forschten täglich nach, ob es dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Das ist nicht nur bezogen auf die Zeit dort, sondern auch auf hier und jetzt und immer. Wir schauen durch die Schrift und verstehen Gottes Wirken. Und jetzt, um siegreich zu sein als Gemeinde, um effektiv zu sein, gegen die Festung des Feindes anzutreten, brauchen wir den fünffältigen Dienst. Ich glaube, die Gemeinde Jesu ist nur schlagkräftig in Verbindung mit dem fünffältigen Dienst. Und ich bin ein starker Verfechter der gemeinsamen Dienste. Niemand hat alles alleine. Wir brauchen uns miteinander. Nur durch das nicht richtige Verstehen vom Worte Gottes her im Umgang mit dem fünffältigen Dienst kommen die theologischen Konflikte und die Auseinandersetzungen. Fünffältiger Dienst. Ich habe mit einem Juristen aus der Gemeinde, da heißt es zunächst Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten. Da sagt er zu mir, er liest das als Jurist, Lehrer und Hirten, also vierfältigen Dienst, nicht fünffältigen Dienst, weil juristisch wäre das, also so liest man die Verträge. Ihr wisst doch, warum die 10 Gebote so einfach und verständlich ausgefallen oder da geschrieben sind, weil kein Jurist mitgewirkt hat. Also ihr versteht jetzt, warum die Sache so ist. Im Epheser 6, Vers 12 heißt es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, und mit den bösen Geistern und im Himmel. Also braucht man ja die Waffenrüstung Gottes. Wir wissen darum, wir brauchen um die Effektivität, und ich glaube an den fünffältigen Dienst, der das Reich Gottes voranbringt in dem Miteinander. Und da, ich will es mal so sagen, die Gemeinde Jesu, ich rede was da weltweit, hat sich auf 3 Dienste, wenn es hochkommt, reduziert. Aber nicht auf den fünffältigen Dienst. Wobei die Schwerpunkt der Frage stellt sich Apostel und Propheten. Wann ist jemand ein Apostel, wenn er, sage ich mal, 13 Gemeinden gegründet hat oder 30 oder 5? Wann ist jemand ein Prophet, wenn er, ich sag mal, von seinen 10 Aussagen 9 auf den Punkt kommt und eine sagt man, ja gut, das liegt irgendwo dazwischen. Wann ist wer wie? Bei Lehrer, Evangelisten und Hirten kann man schon vieles auch eingrenzend oder besser, schneller heraus feststellen, ob es so ist. Aber bei Apostel und Propheten gebe ich recht, da ist die Sache schwierig. Du wirst mich vielleicht mal gefragt haben, ab wann ist jemand ein Prophet? So, das kann ich dir sagen. Es gab mal in den 80ern die Kansas City Prophetenbewegung mit Mike Bickle und anderen, wo man bei jemandem auch glaubte, die würde rüberschwemmen nach Europa und nach Deutschland. Aber das hat sich totgelaufen. Ich glaube, sie haben einen Fehler gemacht, als dort der Mike Bickle die Gemeinde verlassen hat. Da kam eine neue Pastor und hat gesagt, so, die sind so nach innen gerichtet. Da sind die Leute hingekommen und dann Jack Deere hat sich dadurch auch bekehrt. Vom Evangelikalen ist er zum Charismatiker geworden und ein starker Verfechter der Gaben des Geistes, weil er es prophetisch erlebt an sich hat und an seiner Frau, was da geschehen kann, wenn der Geist Gottes prophetisch wirkt. Und dann hat der neue Pastor gesagt, wir sind so nach innen gerichtet, wir müssen mehr nach außen. Und dann hat man das, ich sag mal, im Sande verlaufen lassen und alle haben sich denn alle Winde verstreut durch das ganze Land. Ich bin der Meinung, es ist ein Fehler von Gemeinden. Jede Gemeinde hat einen individuellen Auftrag. Einen klar umrissenen individuellen Auftrag. Den hat sie auszuführen und zu tun. Und was ich problematisch finde, wenn Gemeinden über den Tellerrand schauen und sagen, wir haben Bruder, Schwester, warum hat er so viel Zulauf, warum kommen so viele Leute, bla bla bla. Und was macht er da? Dieses Konzept von anderen abziehen. Ich glaube, jede Gemeinde muss erkennen, das ist unser Auftrag, dafür stehen wir, das ist unsere Kernbotschaft, dessen wollen wir vertreten. Und dann macht man, und wenn einer was anderes macht, dann macht er was anderes. Und da sind die Kansas City Prophetenbewegung, ist dann zerschlagen und hat sich selber aus meiner Sicht fehlerhaft dadurch verhalten. Und da hat man einfach so untersucht, weil das lag nahe, weil das so eine starke Bewegung war, wann ist jemand ein Prophet? Und da hat Mike Bickle schreibt das in seinem Buch Prophet und Profilneurose, da schreibt er, eine Trefferquote von 80% ist Prophet. Also, dann hast du ja schon mal so ungefähr eine Vorstellung. Das ist ja gerade dieses Prophetische. Ich muss euch Folgendes vorstellen, was ist ein prophetisches Empfangen? Ist das so dieses man weiß, man kann, man tut, man soll. Sondern das ist ein Lernungs- und Reifungsprozess. Deswegen kann man auch anderen prophetischen Leuten nicht irgendwie so eine Empfehlung geben in der Form, wenn man so empfindet, ist es so richtig. Sondern es gibt ein individuelles Empfinden und Gehen im Heiligen Geist, wo man weiß, es könnte jetzt so, ich spreche bewusst so, es könnte jetzt der Herr sein und man spricht es aus. Ihr müsst vorstellen, prophetisches Reden ist wie ein Radioempfang. Wenn du ein Radiogerät hast, das noch nicht auf deinen Lieblingssender oder was auch immer eingestellt ist und du hörst nur ein Rauschen und ein Knacken, dann drehst du, bis du sozusagen dort bist, wo du zumindest einen klaren Senderempfang hast. Und vorher hast du das Rauschen der ganzen Ätherwellen, die es so gibt, bis das Gerät faktisch dann so klar das Signal empfängt. Und so ist das auch mit den prophetischen Reden. Du hast in der Übernatürlichkeit laufen drei Dinge ab. Zum prophetischen Hören und zu verstehen und zum Filtern. Es können die eigenen Gedanken sein, es kann der Teufel sein und es kann Gott sein. Diese drei spielen immer im prophetischen Hören und Reden eine Rolle. Und die zu filtern und ein Stück weit ranzukommen, das ist der prophetische Reifungsprozess und das Lernen und Entstehen. Was ich heute sage, das hätte ich mich vor 20 Jahren noch nicht getraut. Aber es ist ein Reifungs- und Entwicklungsprozess. Ich würde nie sagen, man ist immer so sicher, sondern es ist immer ein Gehen auf dem Wasser, wie Lauren Cunningham es schreibt. Herr, bist du es? Man geht und man hat keine Alternative. Vielleicht ist das auch ein Verstehen. Eine Prophetie muss ausgesprochen werden und sie braucht einen Empfänger. Weil, das ist die ganze Bibel voll, immer wenn die Propheten gesprochen haben, gerade auch im Alten Testament, gab es immer Empfänger, ein Volk, ein König. Es waren Leute, die wussten, sie sind angesprochen. Ich bin mal gefragt worden, Amando, auf deiner Website gibt es keine Prophetien für Deutschland und Europa. Da sage ich, was soll der Quatsch? Wer ist das? Sagt mir das. Wer ist Deutschland? Wer soll damit was anfangen? Eine Prophetie braucht einen Empfänger. Es muss jemand sein, der konkret weiß, ich bin gemeint. Oder ich könnte gemeint sein. Oder ich bin es. Damit gearbeitet werden kann. Wie soll Deutschland mit einer Prophetie arbeiten? Erklärt mir das mal. Und das sind meistens auch im größten Teil nur gut gemeinte Proklamationen. Ich will ja nichts unterstellen. Man kann ja auch seine geistlichen Wünsche äußern, ja. Und das wird dann als das Reden des Herrn ausgegeben. Und deswegen haben wir auch die ganzen Enttäuschungen. Ich frage mich immer, warum immer Deutschland, warum nicht Finnland, warum nicht Norwegen, warum nicht Schweden, warum nicht Frankreich? Wenn man genau mal in die Szene reinguckt, hörst du nur immer Deutschland. Ja, weil es dann am meisten für die, die es sagen, das meiste Geld verdienen lässt. Ich habe mit anderen gesprochen, die in Europa geistig unterwegs sind, die das kennen, also die anderen Länder. Da läuft das nicht so. Wir sagen immer, wir sind ein armes geistliches Land, aber die da auch im evangelistischen maßgeblicher Stelle unterwegs sind, auch in Europa, die sagen mir, Deutschland ist immer noch am weitesten. Frankreich ist ein hartes Land, Benelux-Länder sind nicht ohne und so weiter. So gesehen sind wir geistig gar nicht so unterbelichtet, wie wir es manchmal empfinden. Man kann immer mehr erwarten, das ist richtig gut, aber so arm sind wir nicht dran. So, und immer heißt es Deutschland. Aber wer ist das? Prophetie, muss jemand wissen, ich bin gemeint. Und wenn es das nicht der Fall ist, dann kannst du es in den Wind schreiben. Und jetzt komme ich auf den fünffälligen Dienst zurück, der mir ganz wichtig geworden ist. Und jetzt schlage ich einen Bogen. Als David im 1. Samuel 17 hört David, da ist der Goliath. Und der Goliath lästert. Dieser Philister-Riese da. Und keiner war in der Lage, ihm zu widerstehen. Da war nur Furcht und Zittern. Und David hört das. Und dann heißt es, da muss man doch was tun. Und dann geht er zu Saul und er sagt in Vers 33, 1. Samuel 17, 33, unmöglich. Das kannst du nicht, erwidert Saul. Du bist ja fast noch ein Kind und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit Waffen umgeht. Mein König, sagte David, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug ihm auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich ergriff, packte ich ihn an Mähne und schlug ihn tot. Mit Bären und Löwen bin ich fertig geworden, den Rest schaffe ich locker. Ihr wisst doch, warum David, als er vor Goliath starrt, sagt, klasse, wisst ihr, was er gesagt hatte? Toll, dass der so groß ist, dann kann ich ihn wenigstens nicht verfehlen. Es ist immer eine Perspektive des Glaubens, wie du auf die großen Dinge und Herausforderungen reinkommst. So, und jetzt passiert Folgendes. also der Saul, er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte. Doch es war zuerst nicht gewohnt. Ich kann nicht daran gehen, sagte er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Wisst ihr was? Was uns das geistlich sagt? Nicht wir rüsten uns mit irgendwas aus, sondern Gott rüstet uns aus. Viele Christen fangen an, was zu machen und kommen einfach nicht vom Fleck oder haben schwere Rückschläge. Du musst dir nicht etwas anziehen und tun, was nicht Gott wollte, dass du tun sollst. Sondern ich glaube an die Zurüstung Gottes. In dem Moment der Herausforderung bekommst du die Rüstung und das Passende. Deswegen legte David ab. Alles war gut gemeint, aber nicht gut durchdacht. Sondern Gott kam und sagte, ich rüste dich aus auf meiner Weise. Das Rüstzeug, was du brauchst, um Gott zu dienen, bekommst du von ihm. Das brauchst du dir nicht irgendwo herholen oder suchen, sondern du bekommst es. Und jetzt kommt das Wesentliche und Wichtigste. Und jetzt frage ich die Frage an euch oder stelle sie an die, die sich die Frage noch nicht gestellt haben. Die sich die Frage gestellt haben, haben sie sich da schon sicher beantwortet. Es heißt nämlich, im Bachbett suchte er 5 glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er seine Schleuder, so ging er dem Philister entgegen. Warum nahm David 5 Kieselsteine? Genau. Wisst ihr, da lagen ja mehr als 5 Kieselsteine, 5 Millionen vielleicht. Wisst ihr, das war der Heilige Geist, ihm das eingegeben hat. 5 zu nehmen, er braucht aber auch nur einen. Und manche Ausleger sagen, Symbolik war der Stein, eigentlich hat ihm die Hand Gottes gefällt. Das war nur eine Symbolik, den Stein zu schleudern. Der Stein wurde gelenkt, von Gott geraut an die richtigen Stelle, dass der Philister fiel. Warum nahm er 5? Das wisst ihr warum? Davon bin ich überzeugt, dass der Geist Gottes es ihm eingegeben hat, ein Vorgriff auf die neutestamentliche Gemeinde zu sagen, im fünffältigen Dienst liegt die Schlagkraft der Gemeinde Jesu. Wenn du eine Hand hast mit 5 Fingern und alle Finger sind voll funktionsfähig, dann ist deine Hand voll funktionsfähig und du kannst viele Dinge mitmachen. Du kannst ausstrecken und Gutes tun, aber du kannst dich auch zu einer Faust machen und etwas zerschlagen. So, jetzt musst du dir vorstellen, wenn die Gemeinde Jesu ihren fünffältigen Dienst reduziert auf maximal 3, wenn es hochkommt, ja, manchmal laufen sie auf 2 immer raus. Wie sollst du da effektiv sein? Wir glauben, wir brauchen den fünffältigen Dienst im gegenseitigen Respekt und Anerkennung und sagen, wir gemeinsam im fünffältigen Dienst kommen wir voran. Und das hat Gott gewusst. Denn nach Epheser 4 heißt es, Vers 11, und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Nicht sie haben sich gemacht, er hat gemacht. Wisst ihr, was der Punkt ist? Das Reich Gottes oder Gemeinde Jesu oder Bewegung Gottes, in Anführungsstrichen, lässt sich aus der Natürlichkeit auch machen. Es gibt so viele gute Sachen, die man so gut machen kann in der Gemeinde, und es läuft irgendwie und man merkt gar nicht, dass es nicht Gott ist. Es gibt Wohlfühl-Gottesdienste, weil die Atmosphäre mit Nebel und was weiß ich da alles herkommt und Lichter und schöne Musik, die so passend ist. Aber es wird die Seele angesprochen und hier sagt, oh, der Heilige Herr war gegenwärtig. Nein, der Herr war nicht gegenwärtig, aber die Seele wurde angesprochen. Da werden so viele Dinge produziert und gemacht, von denen man meint, es sei der Herr. Und jetzt sagt er, Gott hat gemacht. Das heißt, es ist ein Prozess der Berufung Gottes. Die entsteht durch Gelegenheit. Ich bleibe dabei, wie ich es euch vormittag euch schon gesagt habe, wie ich das erste Mal so an die Kanzel gekommen bin. Gott hat diese Gelegenheit geschaffen. Ich habe sie mir nicht gesucht. Und übrigens, was ich bezeichnend finde, ja, es kam kein Dritter, der sagt im Mann nur, hier liegt geistiges Potenzial, das müssen wir heben, ja. Da müssen wir was damit machen. Sondern Gott kam und sagte, ich bringe ihn in die Situation hinein, wo er erkennt, was ich mit ihm vorhabe. Ich sag dir, der du vielleicht Sehnsucht hast, mehr von Gott, was auch immer. Vielleicht ist aber auch so, wie Reinhard Bonke erstmal so formuliert, viele Christen meinen, Gott müsste was machen oder so was. Und sie hören, vielleicht macht auch Gott nichts, weil er so zufrieden ist, wie es mit dir ist. Vielleicht hat Gott auch noch nichts verändert, weil es noch nicht dran ist. Wenn ich über Mose predige, vielleicht mache ich es morgen früh doch. Mose hatte sich eingerichtet. Ich greife schon mal hier rein, ja, in die Kiste. Mose hatte sich in die Wüste eingerichtet. Der hat sich mit abgefunden. Der hatte keine Vision. Ich bin ein starker Gegner von Visionen. Wie das nicht mal Sachen wie Altkanzler Helmut Schmidt, der sagte, wer Visionen hatte, muss zum Nervenarzt, sowas in der Art. Also, er hat es ja politisch gemeint. Später hat er gesagt, so hat er es aber nie gemeint, das hat er nicht so gesagt, aber da sei wieder hingestellt. Vision? Nein. Mose hatte keine Vision, ist dir das aufgefallen? Denn hätte er anders reagiert und hätte es nicht abgewehrt. Ich kann es nicht, schaffe es nicht, bin es nicht. Da hätte er gesagt, Gott, du hast aber Zeit und Stunde, dass du endlich mal kommst. Ich wusste schon seit meiner Flucht aus Ägypten, was ich hier eigentlich kann. Sondern er hat gesagt, nix. Gott kam und schafft Situationen. Ich sage zu den lieben Geschwistern gerne, die tiefe Sehnsucht haben. Da muss doch noch mehr sein, das kann doch nicht alles gewesen sein. Wisst ihr, es gibt auch eine natürliche, menschliche Unzufriedenheit über das bisherige Leben und das Erreichte. Und es gibt auch eine geistliche Unzufriedenheit. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Wo bleibt denn der berühmte Kick, ja? Und man sagt, boah, ich sag dir, wenn Gott noch keine Veränderung in deinem Leben getan hat, nach deiner Meinung, dann ist es nicht dran. Denn sonst hätte er es schon getan. Vielleicht sagt Gott aber auch, es ist so, wie es ist. Und weniger das, es muss so sein, nach deiner Vorstellung. Ich bleibe dabei, hat Gott eine Vorstellung, dann kommt er rechtzeitig und weiß es zu tun und zu machen. Ich glaube, ich predige morgen früh doch mal über Mose. Auch mit dem Zeitfenster und alles. Und so weiter und so fort. Aber gut, jetzt zurück. Und jetzt haben wir einen fünffältigen Dienst. Und jetzt kommt die Aufgabe. Im Prophetischen, gerade im Prophetischen, hört man so viel. Ich weiß, ich kann das ja verstehen. Ich treffe auf Geschwister, auf Persönlichkeiten, die auch durchaus theologisch gut aufgestellt sind. Aber ich komme auf Vorstellungen zur Prophetie, wo ich sage, Leute, ja, wir wollen ein Grundstück kaufen. Ja gut, jeder kann ein Grundstück kaufen. Was meint der Herr dazu? Ich sage, in der Bibel steht, wer ein Haus baut, sagt, ich überschlage die Kosten. Ich rechne aus. Kann ich es mir erlauben? Kann ich es mir leisten? Kann ich es bezahlen? Können wir es tragen? Da brauche ich nicht den Heiligen Geist. Da brauche ich den Verstand. Der ist mir auch gegeben. Wir müssen auch mal die natürlichen Dinge mit einbinden in unsere Entscheidung. Das, weil es von Gott gegeben ist. Ja, ich müsste das wissen. Nein, nein. Ich sage, wenn die Umstände zulaufen, die eine Entscheidung erleichtern, dann kannst du das als Reden Gottes nehmen. Ich glaube an die Natürlichkeit des Redens des Heiligen Geistes in unserem Alltag hinein. Dinge, die uns einfach widerfahren und geschehen und einfach annehmen als ein Reden Gottes. Sag, Herr, was hast du damit in der Absicht? Was bezweckst du damit? Und dann tut man die Dinge, die möglich sind, zu tun. Und jetzt denken viele beim prophetischen Reden immer an die Ferndiagnosen. Da kommt was, da wird was, da soll was. Aber davon steht nichts in der Bibel so. Wisst ihr, was in Vers 12 steht? Was die Aufgabe des fünffältigen Dienstes ist? Viele haben es aus den Augen verloren, weil sie anders vorgehen, handeln und reden und schreiben. Da steht es, deren Aufgabe ist es, also sie haben eine Aufgabe, der fünffältige Dienst, soweit sind wir schon mal miteinander einvernehmlich, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde Leib von Christus aufgebaut wird. Es dient der Auferbauung, nicht der persönlichen Dienerin, nicht der fünffältigen Dienstseienden sollen Aufgebaute sein oder sich dadurch aufbauen, sondern deren Auftrag ist es, die Gemeinde aufzubauen, das heißt die Geschwister voranzubringen, etwas zu geben, was ihnen dient und voranbringt. Das ist deren Aufgabe. Und in der Prophetie kann Gott reden, Vergangenes, das ist Prophetie. Über Vergangenes zu reden, weil es wichtig ist, das Dinge klarzustellen, in Gegenwärtiges hineinzusprechen und Zukünftiges anzukündigen. Das ist Prophetie. In diesen drei Bereichen redet Gott. Aber nicht permanent nach vorne blicken. Und dann dient es dir, und darum geht es eigentlich, weil ich auch vieles mit Besorgnis sehe. Ich komme auch dazu und bleibe auch dabei. Und dann heißt es im 1. Thessalonicher 5, Vers 19, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Also richtet sich ja nicht an den Teufel und es richtet sich nicht an die Dämonen, und es richtet sich nicht an die Welt. Es richtet sich an die Gemeinde Jesu. Lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Da sage ich im Umkehrschluss, offensichtlich ist das möglich, dass Gläubige den Heiligen Geist hindern zu wirken. Aufgrund ihrer Haltung und ihrer Sichtweise und dessen, was sie meinen. So wäre es richtig, so wäre es gut, so wäre es falsch. Lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Das ist eine Mahnung, ein Anruf Gottes. Lass sie ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch Gottes Auftrag prophetisch redet, so weist sie nicht ab. Offensichtlich ist das möglich, zu sagen, und ich weiß ja, wovon ich rede, weil ich die Szene ja gut ausführlich kenne, man ist mit dem Herrn unterwegs, weil es Erlöser hat. Ich spreche nicht die Erlösung ab oder irgendwas oder nicht in den Himmel kommen, nein. Aber ich meine die Haltung zu den Gaben des Geistes, zu der Wirksamkeit Gottes. Bis zu einer gewissen Grenze ja, Und dann hört es auf. Und dann meint man auch noch, dem Volk Gottes Gutes zu tun. Aber die Bibel sagt nach Epheser 4, durch den fünffälligen Dienst, einschließlich eingebunden der Propheten, ja, wird der Leib Gottes aufgebaut. Wie kann man darauf verzichten? Der Leib Christi aufzubauen durch die Dienste. Und jetzt sagt Epheser 5, Vers 19, greift nicht in das Wirken Gottes ein. Offensichtlich ist das möglich. Und lasst den prophetisch Redenden reden. Das ist das, was da steht. Und jetzt kommt natürlich der wichtigste Satz mit hinein, weil Gott ja weiß, was er macht. Prüft alles und behaltet das Gute. Warum ist das so? Ich rede nicht von denen, die vielleicht sagen, es eigentlich wissen, wenn sie reden, dass Gott mit ihnen nie gesprochen hat und sie tun so, als wenn das wäre. Von denen meine ich nicht. Ich meine die, die offenen, festigen Herzen sagen, Herr, möge es von dir sein, aber ich kann nicht anders, ich rede jetzt. Die meine ich damit. Prüft alles und behaltet das Gute. Ich rede nicht von einem bewusst etwas Falsches wollen sagen, sondern dieses, es kann passieren. Aber nicht im Bewusstsein, ich tue es, sondern es fließt so mit hinein, weil wir auch noch Menschen sind. Und jetzt sagt die Bibel, es kann passieren, deswegen prüft alles. Und jetzt stellt sich mir für mich die Frage, hat sie sich mir aber gestellt, wenn es so wichtig ist, der fünffältige Dienst, auch im Bereich von Prophetie, sollte Gott dann nicht seine, oder im Bereich der Heilung und der Evangelisation, ich nehme die dreimal jetzt, sollte Gott denn die Dienerinnen und Diener nicht so in dem Moment ausrüsten, dass das einfach nur gut läuft? Aber offensichtlich ist das ja nicht der Fall. Denn die Bibel sagt hier, ihr müsst immer wieder neu hingucken. Ich sage auch immer zu Menschen, wenn man auch irgendwo mal zu Gast war oder überhaupt im Allgemeinen, nur dass jemand mal gut war, heißt nicht, dass er gut bleibt. Du musst immer neu prüfen. Manche vertrauen so Leuten im Vorwege, ach, der ist schon so lange im Dienst, der ist ja schon so lange bewährt. Nein, nein, du weißt ja nicht, was in seinem Leben passiert. Es kann nämlich sein, obwohl er ein bewährter Mann Gottes oder Frau Gottes war, heißt es nicht, dass sie es bleiben. Deswegen glaube ich, dieses Prüfen und immer neu zuhören, ich fordere die Zuhörer bei mir immer in der Versammlung auf. Einmal Kanzel erlebt, so erlebt, dann nächstes Mal hörst du genauso zu, als wenn noch nicht erlebt. Immer neu prüfen. Und jetzt kommt dieses, prüfe alles und behalte das Gute. Gott hat das so gewollt, dass wir prüfen müssen, weil offensichtlich Dinge auch geschehen können, gesagt werden können, die einfach da nicht zugehören. Und Gott hätte ja seine Dienerinnen und Diener perfekt machen können in der Art und Weise. Ich rede vom prophetischen Dienst, ich rede vom Heilungsdienst und ich rede vom evangelistischen Dienst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Heilungen sind nicht hundertprozentig, Prophetien auch nicht und Bekehrung auch nicht hundertprozentig, also im fünffältigen Dienst. Warum passiert das? Ich will ja sagen, warum. Wenn Gott jetzt, was er könnte, seine Dienerinnen und Diener, vielleicht hilft es dir auch in deinem Bereich als Gläubiger, dein Dienstbereich, wenn Gott dich dort, wo du deinen Platz erkannt hast oder ausübst, auslebst, hundertprozentig machen würde, in dem Moment, ja, dann bestünde die Gefahr, weil wir auch Menschen sind, uns groß und größer zu wissen und zu fühlen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann nicht mehr in der Abhängigkeit von Gott uns bewegen, sondern selber meinen, wir haben es im Griff. Und die Gefahr würde auch bestehen, Menschen würden ihr Augenmerk auf uns richten und nicht mehr letztlich auf Gott. Deswegen passieren Fehler und Mängel in den fünffältigen Dienst, die Gott zulässt, damit die Personen sich immer der Abhängigkeit von Gott bewusst sind. Denn wenn dir alles gelingt, wirst du irgendwann kaum sagen, das schaffe ich ja. Das mache ich ja. Ja, so ungefähr. Und derer, die sagen, Mensch, der haut aber hin bei dem oder bei der, dann würdest du dein Augenmerk auf diese Menschen richten, nicht mehr auf Jesus. Und deswegen passieren so Dinge, wo wir sagen, wie konnte es da bei dem passieren? Das ist ja ein Ding. Wie das denn? Weil Gott sagt, das mache ich so. Ich kann es anders machen, aber ich schütze dich als Diener und ich schütze die Menschen, die so einen Blick auf dich werfen, davor, letztendlich nur sich auf sich selbst zu fokussieren oder auf den Menschen. Deswegen bist du in deinem Dienst manchmal das Gefühl, hast schon bessere Zeiten gehabt. Und es lief schon besser. Aber es lief immer gut. Das ist was Subjektives. Es war immer gut und es war immer richtig. Vielleicht predige ich morgen, weiß ich noch nicht, für Evangelisation. Da habe ich eine ganz klare Botschaft. Das sage ich dir vielleicht jetzt schon mal. Ich weiß nicht, ob ich darüber predigen werde. Egal, wie du unterwegs bist, um Jesus zu verkündigen, du hast keine Fehler gemacht. Du hast keine Fehler gemacht. bringe dir das auch von der Bibel her. Johannes 6. Jesus als Evangelist. Ich belege dir das. Viele Christen sind betrübt und bedrückt. Da muss ich wohl nachjustieren, nachhelfen, nachbessern. Ich sagte, du hast keine Fehler gemacht. Und jetzt gehe ich aber zum eigenen Text hier weiter. Und jetzt geht das folgendermaßen. In Esra 5, Vers 1 heißt es, damals traten Haggai, der Prophet, und Sachar, der Sohn von Iddo, als Propheten auf. Was taten sie? Sie ermutigten die Juden in Judäa und Jerusalem im Auftrag des Gottes Israels, der sie zu seinem Eigentum erklärt hatte. Da nahmen Zerubabel, der Sohn Shealtiletis, kannst du das eigentlich immer gut ausdrücken, Rolf, die haben ja manchmal Namen hier, und Joshua, der Sohn Jozadakas, den Tempelbau wieder auf und die Propheten Gottes standen ihnen zur Seite und unterstützten sie. Da steht nicht, dass sie die Steine geschleppt haben, sondern die haben etwas getan und gesagt, was ihnen ermutigt hat, den Tempelbau zu tun. Das ist Auftrag von Propheten, dir nicht irgendwas aufzulegen. Und ich sage mal hier, weil ich das in der Apostelgeschichte 15, Vers 32, ich weiß nicht, was da so manchmal unser Prophetie verstanden wird. Ich sage es dir, ich komme auch so zu den Stellen. Wenn du eine Prophetie liest und du bist mindestens genauso belastet oder bedrückt, wie du vorher warst, oder vielleicht noch durch eine Prophetie noch dunkler siehst, dann schmeiß es in den Papierkorb, da hat Gott nicht gesprochen. Weil die Bibel mir was anderes sagt. Es heißt in Apostelgeschichte 15, Vers 32, Judas und Silas, die selbst Propheten waren, sprachen lange mit den Brüdern und Schwestern, machten ihnen weiter Mut und stärkten sie. Aus einer Prophetie heraus muss die Größe und die Stärke Gottes kommen. Ich muss sagen, ich bin in meinem Glauben gestärkt. Ich glaube, wahre Propheten des Herrn geht nicht darum, die Leute auf sich zu ziehen. Wenn ich über falsche Propheten spreche, mache ich das sehr deutlich in den Bibelstellen. Das ist ein Merkmal von falschen Propheten. Sie ziehen die Leute zu sich und bringen sie nicht zu Gott. Das ist ein Merkmal von falschen Propheten. Wahre Propheten des Herrn sagen, du magst meinen Namen vergessen haben, aber als Gott zu dir kam und sprach, ist deine Gottesbeziehung näher und enger geworden. Gott hat dich erreicht. Du bist von Gott abgeholt worden. Das ist Auftrag vom Propheten, in eine Gottesbeziehung zu führen. Oder vielleicht Dinge auch klarzustellen, prophetisch, weil Gott es ihnen eingibt. Wo du ein Bild bekommst. Ich glaube, dass auch Christen verklemmt sind, verbohrt sind. Sie haben über sich ein Gottesbild, wie Gott über sie wohl denken mag. Und er denkt anders, als du über dich denkst. Und dafür brauchen wir die Stärke des prophetischen Wortes, das hineingeht und sagt, so wie du über mich denkst, weil Gott so denken mag, ist falsch. Ich glaube, dass viele Christen blockiert sind, weil sie denken, so Gott hat jetzt so eine Vorstellung von mir. Und dann kommt das prophetische Wort und sagt, hey, entspann dich. Das ist prophetischer Auftrag, dich frei zu lösen und frei zu machen und eine tiefere Gottesbeziehung zu führen. Sie blieben noch lange Zeit dort, dann wurden sie von der Gemeinde herzlich verabschiedet, um nach Jerusalem zurückzukehren. Hier haben sie das wieder. Propheten kommen, dienen und ziehen dann weiter. Das ist prophetischer Auftrag. Und sie wirken. Aber sie taten etwas der Gemeinde in Apostelgeschichte, wo es ihnen half, für sie als Gemeinde, wo auch immer im Bereich es notwendig war, kamen die Propheten und stärkten sie und ermutigten sie. Das ist prophetischer Auftrag. Und jetzt in Matthäus 11. sagt Jesus, und deshalb habe ich als Überschrift gewählt, prophetische Worte erzeugen keine Last. Vers 28 sagt Jesus, ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir. Ich will euch die Last abnehmen. Prophetie kann nie eine Belastung werden. Prophetie ist eine Herausforderung, aber sie überfordert dich nicht. Prophetie ist keine Belastung, sondern sie dient zur Entlastung. Das ist Prophetie. Durch Prophetie wird dir kein Brocken noch mehr aufgelegt, als du schon zu tragen hast, sondern Prophetie macht dich frei. Das sagt Jesus hier. Kommt zu mir, ich nehme euch die Last ab. Wie kann man durch ein prophetisches Wort belastet sein? Viele Christen sind verängstigt und belastet. Da ist doch gesagt worden. Ja, dann schmeiß er weg. Komm, verstehe Gott. Er nimmt dir, erzeugt die Prophetie, die Angst erzeugt, ist nicht von Gott. Sondern Gott sagt, ich mache euch frei. Ich helfe euch. Ich quäle euch nicht mit und siehe auf niemand herab. Stellt euch unter meine Leitung, lernt bei mir, dann findet ihr euer Leben Erfüllung. Und jetzt kommt Vers 30. Was ich anordne, ist gut für euch. Was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Prophetisches Reden ist keine zusätzliche Belastung, sondern sie gibt Hoffnung, Befreiung und Zuversicht. Und sie sagt, ich verstehe meinen Gott. Ich erkenne sein Wirken. und ich erkenne sein Handeln. Vieles, was ich lese an sogenannten prophetischen Worte, und ich weiß, wovon ich lese, die 68er Prophetie, bin ich früher angegriffen worden. Ich sage, schmeiß sie in den Keller. Sonst mache ich das nicht. Die habe ich mindestens 10 Mal gelesen, wenn nicht 20 Mal. Bei mir sagt der prophetische Geist nicht, dass sie prophetisch ist, und sie hakt an allen Ecken und Kanten. Sie passt irgendwie nicht. Sie passt in keinster Hinsicht. Da musst du schon Akrobatik machen, Gedankenakrobatik, um die einigermaßen in die Ordnung zu bringen. Aber ich kann das nicht sehen. Jetzt haut alles mir hinten und vorne hin. Weil ich lese das und spüre sofort, da ist Gott nicht drin. Es ist nicht, wie es geschrieben wird, etwas, sondern wie es gesagt wird. Ich habe ein Gespür dafür. Ich habe schon manches, auch als da Todd Bentley damals auf dem Markt war und so. Alle waren begeistert. Ich sage, Leute, das ist nicht in Ordnung. Das stimmt nicht. Wie kannst du nur? Ich sage, ich spüre das. Mir ist das gegeben. Nicht, dass ich der Richter bin. Versteht mich nicht falsch. Aber der Geist in mir gibt mir ein Empfinden, wenn ich etwas lese oder höre. Ob das vom Geist gesprochen und aus dem Geist kommt oder ob es was anderes ist. Ich spüre das. Und so sage ich, kannst du das meiste, was als prophetisch unterwegs ist, in den Papierkorb schmeißen. Und jetzt geht es hier weiter. Ich sage Folgendes hier noch. Prophetie ist nicht hinrichtend, sondern aufrichtend. Der prophetisch Dienende, ganz wichtig zu verstehen, den Ablauf Gottes, der prophetisch Dienende verfügt nicht über den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist verfügt über den prophetischen Dienenden. Das ist ganz wichtig. Wisst ihr, das Problem ist von prophetischen Leuten, und ich habe mit Pastoren darüber gesprochen, ich rede nur, wenn der Geist Gottes redet. Und ich rede nicht, um gut anzukommen, um Sympathien zu gewinnen oder wieder eingeladen zu werden. Genau. Es gibt leider Leute, die Propheten, sie waren es auch mal, aber nicht auf sich aufgepasst haben. Die Gefahr besteht, dass du etwas sagen willst, weil du die Erwartung der Leute abspürst. Und dann werden so Allgemeinplätze gesagt, auch zu den Gemeinden, durch dich kommt gleich die nächste Erweckung und auf dich alleine, Pastor, stützt sich die ganze Stadt und solche Blablabla sagen. Habe ich mit Pastoren drüber gesprochen. Ich sage, und wenn das nicht stimmt, ja, das kommt aber gut an. Ich habe viele frustrierte Pastoren und Gemeindeleitungen getroffen, deren Gemeinden angeblich, was weiß ich, das Salz der Stunde sind, um die Stadt aufzumüllen und nichts passiert, weil die Personen, die gesprochen haben, einen guten Eindruck hinterlassen wollen. Von mir hörst du nichts, wenn der Geist Gottes nicht redet. Ich habe Versammlungen gehabt, ich war jetzt noch in Mannheim, auf dem Sonntagmorgen, habe gepredigt. Auf einmal sage ich, liebe Geschwister, das war's, ich gehe. Ja. Wenn der Geist Gottes nicht redet, der prophetisch Dienende wartet auf den Geist Gottes. Und dann legt er los. Und dann weiß, weil ich mir sage, und das habe ich im Laufe der Jahre als Verständnis bekommen, der Geist Gottes weiß, auf welcher Weise du von Gott angesprochen werden sollst. Manche sind so enttäuscht und gehen dann raus aus Versammlung der Heilung und Prophetie, weil sie ihre Prophetie oder ihre Heilung nicht mitbekommen haben und kommen nie wieder. Da sage ich, das ist ein Fehler. Wir schaffen auch wie hier, was Gott ja segnet. Die Bibel sagt, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten empfangen. Da fragen wir viele immer, was ist der Lohn des Propheten? Was mag das sein? Ich glaube, die Haltung wird zum Segen. Ich glaube, so wie ich die Haltung Gott gegenüber einnehme, dem fünffältigen Dienst Raum zu geben, werde ich Segen haben oder ich werde nicht Segen haben. Die Gemeinde besteht noch. Eine Gemeinde funktioniert noch. Aber sie wird nicht letztendlich den Segen haben, den Gott geben kann, weil ihre Haltung zum fünffältigen Dienst nicht stimmig ist. Die meisten Gemeinden haben Probleme im Bereich des prophetischen Dienstes und der Heilungsdienste. Das muss man einfach sagen. Und sind da und existieren auch, weil Gott Gott ist, ja. Aber sie kommen nicht wirklich in die Fülle des Geistes, weil eine gewisse Haltung da ist, die Gott einfach nicht segnet. Es ist eine Haltungssache, wie die Dinge sich geistig fortentwickeln. Und deswegen wartet der prophetisch Dienende auf den Einsatz des Geistes. Er befiehlt den Geist nicht. Es gibt manche Kritiker, die publizieren das und sagen, was ist das für eine Möglichkeit? Da schafft man irgendwie so, ich sag mal, so einen Raum, wie wir sie heute gestalten hier. Und dann sagt man zu dem Heiligen Geist, so, das mach mal hier oder so. So, als wenn man ihn befehlen könnte. Ich weiß, aus welchen Kreisen das so kommt. Ich sag, da schreiben Leute, die von nichts wissen. Die Tragik ist, wir wissen leider, ich sage das ganz ehrlich, ich halte mir nichts hinterm Berg. Es gibt Leute, die tun sich in Bereichen äußern, in denen sie keine Berufung, keine Salbung haben. Sie kennen die Bibel, aber sie haben in dem Bereich keine Sichtweise, keinen Durchblick. Sie haben die Salbung nicht zu erkennen, wie es funktioniert. Und meinen denn, das zu machen, als könnte man den Heiligen Geist verfügen. Wisst ihr, wie das einfach ganz simpel ist? Gott ist ein 24 Stunden ununterbrochen abender Gott. Der Hüter Israels und schläft und schlummert nicht. Der ist immer hellwach, aber wir können nicht immer 24 Stunden hellwach bleiben und sein. Und deswegen schaffen wir einen Raum, wie wir es an diesem Tag tun. Und in diesem Raum und in diese Begrenztheit der Räumlichkeit der Welt, der Zeit, in der wir eingebunden sind, kommt Gott und geht hinein und handelt. Aber nicht, weil wir sagen, jetzt kommst du mal von heute, ich sag mal 10 bis 16 Uhr und misch mal den Laden auf. Ne, ungefähr, jetzt komm mal her. Komm mal. Sondern er sagt, weil ihr menschlich ehrlich begrenzt seid, komme ich hinein in die Versammlung. Aber nicht, weil er ihn befiehlt, sondern weil er sagt, aufgrund der Lage der Welt, in der ihr seid, geht es ja gar nicht anders. Ich bin da zu wirken. Aber es heißt nicht, wir verfügen darüber, auch nicht im Prophetischen, dass ich es anklipsen kann und sagen kann, jetzt machst du. Viele haben ein ganz falsches Verständnis von Gott und unterstellen dann, man könnte den Heiligen Geist so beliebig da irgendwie führen. Ich führe den Heiligen Geist durch, weil der Heilige Geist führt uns. Und jetzt kommt, wessen ich da ein starker Verfechter bin, der Dinge, was soll das prophetische Wort sein und sprechen. In Philipper 2, Vers 1 heißt es, bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Das macht mich vollends glücklich und habe dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Und jetzt kommt ganz wichtig Vers 5. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Und wenn Jesus als Prophet, er war übrigens im fünffälligen Dienst der einzige hundertprozentige. Sonst findest du keinen. Nicht mal in der Bibel, außer Jesus. Er war der Einzige, der hundertprozentig im fünffälligen Dienst war. Und jetzt sage ich mal zu euch gewandt, Jesus als Prophet, so wenn, ne, liegt ja nahe, dass ich darauf komme. Wie hat er mit seiner prophetischen Kraft gewirkt? Was hat er wie gemacht? Da kommt die Frau in den Jakobsbrunnen. Er hat nicht gesagt, Frau, also du mit deinem Lotterleben, also das geht ja hier. Wenn du so weitermachst, ich sehe schon die Feuerflammen der Hölle an dir, Polodern und so weiter. Nichts. Er hat gesagt, Frau, hol mir mal deinen Mann. Und er wusste ganz genau, weil wen er vor sich hatte. Aber er hat ihr eine Tür geöffnet. Sagt sich, ja, der, den ich jetzt habe, ja, sagt, das ist schon der fünfte. Und dann ging sie ins Dorf zurück. Die muss man die Bibelstelle lesen. Und dann sagt sie zu den Bewohnern des Dorfes, geh zu ihm hin. Er hat gesagt, wie es um mir steht, ihn müsst ihr hören. Wie hat sie die Prophetie, das prophetische Handeln Jesu in seiner Art und Weise an sich erlebt? Als hilfreich, als dienlich, als wohltuend. Als er Zachäus runterrief, das war prophetisch. Jesus hat da nicht einfach geguckt, die Leute, die ich hier unten immer sehe, die sind die gleichen, ich schaue mal rauf zum Vater, ach, das ist ja einer im Baum. Sondern ich glaube, das an einem prophetischen, sagt, komm, komm herunter, Zachäus, ich will bei dir einkehren. Und dann hat er ihn da, er war bei ihm als Zöllner, bla bla bla, und dann sagt er nachher, als Jesus mit ihm gesprochen hat, ich erstatte um ein Vielfaches dessen, was ich zu Unrecht genommen habe. Aber hat Jesus nicht gesagt, du Böser. Deswegen waren die auch so alle aufgebracht. Die wussten ja alle, wie die Zöllner sind. Gesagt, bei denen setzt er sich hin und bei den Huren und so, bei den Zöllnern sitzt er, die uns hier, ich sag mal, auch in der eigenen Tasche wirtschaften. Und er ist ihnen in einer Art und Weise begegnet, prophetisch, als Prophet, wo der sich nicht angeklagt fühlte, sondern die Art und Weise, wie Jesus ihm sozusagen deutlich gemacht hat, ich weiß, wie es um dich steht. Auch wisst ihr, lasst es mich auch das doch sagen. Als eine Frau im Ehebruch ertappt wurde, kamen die alle und sagten, du musst gesteinigt werden. Nach Moses Gesetz. Ja, das war ja. Und Jesus sagte gar nichts. Und die Geif hatten nun alle. Und jetzt kommt immer die große Frage für dein nächstes Buch. Jesus schrieb in den Sand. Tja, was fiel er? Ich will euch sagen, was er schrieb, weil er ist. Ist klar. Einer muss es ja wissen. Er bückte sich und die guckten alle, was macht er jetzt alle? Die alle anklagen, so eine schlimme Frau und so weiter. Und dann schrieb er in den Sand. Ich bin ein Prophet, ich kenne euch alle. Denn zu der Zeit waren die Propheten, waren die Leute vertrauter mit den Propheten. Die kam und legt mal so die Sache auf den Tisch. Ja. Und da hatten sie das, ich bin, oh, der erstmal mit mir anfängt. Also hier, Jebo ist nicht mein Problem, aber ich habe auch so anderes anhacken. Wenn der erstmal hier richtig prophetisch loslegt und sagt, du, was bei dir da so im Verborgenen da auf dem Tisch liegt und bei dir da und so weiter, dann sind wir hier alle gelackmeiert. Und deswegen waren sie weg. Das war der Grund, weswegen sie alle davon liefen, als er in den Sand schrieb. Und jetzt heißt es in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wie kann man nach einem prophetischen Wort beunruhigt sein?
aufgeregt sein, niedergeschlagen sein. Wenn die Bibel sagt,
denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In 1. Johannes 4, Vers 18 heißt es, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Gott sagt, ihr habt keinen Geist der Kraft, der Besonnenheit. Wie kann man als Christ Furcht haben? Obwohl Jesus sagt, fürchtet euch nicht, aber weil es haben kann. Und dann muss ich zurückkommen und sagen, hey, mit welchen bin ich unterwegs? Und wenn du Furcht hast, die berechtigt ist, ich weiß, wovon ich rede, dann kannst du Gott bitten, dir diese Furcht zu nehmen. Und diesen Geist der Furchtlosigkeit, ich meine jetzt nicht, du machst dir alles un. So weiter. Du hast, wir sieht auch im Menschlichen eine natürliche Furcht, die wir haben müssen. Und das ist psychologisch bedingt, damit wir nicht absolut hier zu Schaden nehmen. Deswegen liegt das natürliche, im Natürlichen der Schöpfung Gottes Furcht, angeborene Furcht sozusagen, die du haben musst, damit du nicht in der Welt irgendwie sich zu Schaden nimmst, sofern es sich vermeiden lässt. Die meine ich nicht, sondern ich meine die Furcht, die man haben kann über die Dinge, die sind. Eigentlich bekam man eine andere Botschaft. Der in euch ist, ist stärker als in der Welt ist. Und wenn du diese Furcht hast, dann bitte ihm um diesen Geist der Kraft, der Furchtlosigkeit und der Besonnenheit. Manchmal ist Besonnenheit von großer Wichtigkeit. Und der Geist sagt, das ist das, was ich bin. Und das heißt, wenn Prophetie aus dem Geist Gottes kommt, muss sie das, ich komme nochmal auf einen ganz wichtigen, für mich ganz wichtigen Aspekt zum prophetischen Kern dessen, was eine prophetische Botschaft auslösen soll. Es geht um die, was löst sie aus? Prophetie löst dir was aus. Also was löst sie in dir aus, wenn du mit Prophetie konfrontiert wirst? Was bewirkt sie? Und ich glaube, was sie in dir auslöst, zeigt, ist sie von Gott oder ist sie daher geredet? Denn wenn sie gewisse Elemente nicht auslöst, die die Bibel beschreibt, dann kann sie nicht von Gott sein. Sondern umgekehrt gilt, ist sie von Gott? Kommst du in diese Situation des persönlichen Empfindens? Nein. Da heißt es in Galater 5, Vers 22. Der Geist Gottes dagegen lässt die Frucht, lässt als Frucht eine Fülle vom Guten wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und da sage ich, dass du mir fast 30 Jahre machst. Da der Heilige Geist sich ja nicht widerspricht. Und die Bibel sagt ja, außerhalb des Wortes haben wir nochmal die Prophetie und da müssen wir sehen, wie wir das irgendwie im Empfinden handeln. Ich glaube, dass in Galater 5 etwas ausgedrückt wird, wie der Geist, was der Geist Gottes bewirkt. Und da sage ich sehr klar und deutlich, Prophetie, vielleicht nicht alles, aber Teil dessen, was in Galater 5 ist, muss Prophetie auslösen können in deinem Leben und deinem Herzen. Wenn es denn von Gott kommt. Und je nachdem, was du gerade nötig hast, das löst es aus. Weil der Heilige Geist ein gebender und ein vollbringender Geist ist. Und in Sprüche 25, Vers 11 heißt es, wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so sind treffende Worte im richtigen Augenblick. Wie ein schmückender Ohrring aus feinstem Gold, so wertvoll ist weiser Rat für ein hörendes Ohr. Es gibt Zeiten, ja, wir lesen die Bibel, wir hören die Predigten, wir haben viele Dinge, ich sage mal im Angebot, aber dann kommt das prophetische Wort und löst Dinge aus, die uns in dem Bereich freisetzen und helfen. Aber prophetische Worte knebeln und knechten nicht. Sie bedrücken nicht. Sie reißen dich nicht näher. Sie beschweren dein Glaubensleben nicht, sondern sie setzen eine befreiende Kraft dagegen und einen Ruhe und einen Frieden und eine Besonnenheit des Heiligen Geistes. Das ist prophetisches Wirken. In Sprüche 15, Vers 4 heißt es, heilende Worte helfen zum Leben. Böswilliges Reden zerstört jeden Lebensmut. Vers 20, ein freundlicher Blick erfreut jeden. Und was? Und eine gute Nachricht gibt neue Kraft. Ich glaube, dass es auch heute dran ist, eine gute Nachricht zu bringen, die dir Kraft gibt in deinem Dasein, deines Glaubens und der Nachfolge in Christus. Die gute Nachricht gibt gute Kraft. Und Evangelium heißt ja gute Nachricht. Wir müssen hin zur Verkündigung sagen, es gibt eine gute Nachricht. Und es wird dir helfen und wird dich stärken. Und es wird dich abholen. Das ist Auftrag von Prophetie. Und prophetischer Rede. Und jetzt heißt es in 1. Korinther 14, Vers 1, bemüht euch also darum, dass euch die Liebe geschenkt wird. Von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, prophetische Weisung zu verkündigen. Es gibt verschiedene Verständnisse vom 1. Korinther 14. Was ist da jetzt so gemeint? Also das war so eine Vernachlässigung.
Die Bibel sagt nichts anderes. Eifer ist also eifert, strebt. Vernachlässigt nicht das Prophetische. Eifert und strebt danach, dass es vorhanden ist, dass es da ist, dass es lebt, dass ihr es mit einbindet in eure Gottesdienste, dass ihr Raum dafür gebt. Das ist damit gemeint. Lasst es kommen und lasst es sprechen.
Das ist das, was 1. Korinther 14 sagt. Und Vers 3 heißt es, wenn du aber prophetische Weisung empfängst, kannst du diese an andere weitergeben. Du kannst die Gemeinde damit aufbauen, ermutigen, und jetzt habe ich natürlich nicht vergessen, ja, Klammer auf, ermahnen, Klammer zu, und trösten. So, jetzt müssen wir zurück zum Urtext. Für dieses Ermahnen, was im Lutheranischen ausgelegt wird bei Luther, kannst du auch das ermutigen. Und zwar in einem Sinne von einer ermutigenden Ermahnung. Wenn jemand etwas falsch macht, sage ihm, wie er es mit Gott zusammen richtig machen kann. Das ist damit gemeint. Nicht dieses Ermahnen, reiß dich mal zusammen und viel Gelegenheit hast du nicht mehr, um deine Sünden zu vergeben oder sowas lassen. Sondern im Sinne von ermutigender Ermahnung.
Ich habe Menschen gedient, da muss man natürlich auch in der Formulierung, ich bin ja jetzt nicht der Richter, und wer bin ich denn dazu, dass ich mich über Menschen erhebe? Wo ich manchmal die Formulierung gerungen habe,
um das rüberzubringen, was der Geist Gottes jetzt herausfordernd, ermutigend, ermahnend erwähnen. Ich habe einen Mann mal die Hände aufgelegt und plötzlich bekam ich einen Eindruck des Geistes und da habe ich so lange rumgedruckst und gemacht, dass es fast so klang, als hätte ich das Problem, was er hatte. Wer bin ich denn, dass ich das Recht mir nehme, jemanden abzuurteilen? Aber es gibt Zeiten und Momente, wo der Geist Gottes sagt, da ist ein Problemfeld. Das meistern wir. Es geht nicht darum, dir vorzuhalten, wo es eckt und kannt und wo es noch so vieles fehlt, sondern wenn Gott so kommt, dann sagt er nicht so, das ist so, sondern er sagt, das ist so, aber ich habe eine Antwort drauf. Ich helfe dir. Ich bringe dich weiter. Ich ermutige dich. Du schaffst das mit mir. Das ist prophetischer Auftrag. Aber nicht zu demaskieren, sondern zu sagen, hör zu, da ist diese Herausforderung, um der ich weiß, und die gehen wir gemeinsam an. Das ist damit gemeint. Das ist der prophetische Auftrag. Und da heißt es weiter, Anmerkung, ermahnen. Alle diese drei sind positiv, sogar Ermahnung. Im Deutschen klingt es so negativ, wenig wohltun. Aber das ursprüngliche Wort bedeutet im Griechischen, wenn jemand etwas Falsches tut, zeig ihm, wie er es besser machen kann. So einfach ist das. Das ist Gottes Wesen. Und dann Vers 24 ist ja eigentlich bezeichnend, wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar und so würde er niederfallen und auf sein Angesicht Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Ist ja interessant, wa? Die Bibel sagt nicht, wenn deine Predigt ganz toll geworden ist, so intellektuell, so dass keiner so recht am Ende mehr weiß, was da eigentlich gemeint ist, aber es hört sich ganz toll an. Sondern sagt, kommt jemand rein, dem prophetisch gedient wird. Ich war auf einer Gebets- und Fastenfreizeit, ich habe allen Respekt und Achtung vor die so eine Woche das machen. Ich sage, habt ihr was zu essen für mich da? Nee, dann sage ich, bring mir was mit, ohne Mampf kein Kampf. Und dann bin ich dahin, und da steht ein junger Mann vor mir, lege die Hände auf und da geht das los. Und dann sagt er später, er ist nur aus Liebe und Freundschaft zu seiner Verlobten mitgekommen. Aber er hatte keine Beziehung zu Gott. Und das, was ich ihm gesagt habe, konnte nur er und Gott wissen. Und das hat ihn dazu geführt, sich zu bekehren. Und ganze Sache mit Gott zu machen. Aber ich habe ihm nicht gesagt, du machst hier nur aber aus Liebelei, bist du hier und du hättest auch wegbleiben können, das wird Gott nicht segnen. Dein Herz ist da nicht in Ordnung. Nein. Gott hat in einer Art und Weise ihn angesprochen, wo er sagte, wow, so holt mich Gott ab. Das ist Auftrag von prophetisches Handeln Gottes. Hineinzugehen in den Leben von Menschen und sagen, hey, komm, dass eine Veränderung passiert, aber nicht durch die Anklage, sondern durch den Liebesbeweis Gottes und die Liebeshinwendung. Und jetzt kommt das, was mein Herz verbrennt. Als ich das erste Mal oder die ersten Male darüber, auch in diesem Kontext, wozu ist Prophetie da, gesprochen habe und immer wieder bleibt es an diesem Bibelvers fest in mir verankert. Und ich publiziere das in den Worten mit Begeisterung. Weil ich glaube, da ist etwas Tiefe drin. Im 1. Korinther 13 heißt es, Vers 13, auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben. Doch am höchsten steht die Liebe. So, jetzt kommt auch der Punkt. Das Glaube, Hoffnung und Liebe für diese Erde. Klar, bitter nötig. Aber jetzt sagt die Bibel im 1. Korinther 13, Vers 13, von der Ewigkeit gesehen, alles hört mal auf. Also ich sage es jetzt mal nicht, dass es verkehrt ist, was wir tun. Aber vielleicht sollten wir es auch mal aus der Haltung tun. Irgendwann ist das alles. Hört's auf. Und manches bleibt von dem, was wir so engagiert gebracht haben, nicht viel über. Muss man einfach so sehen. Und die Bibel sagt, alles hört mal auf. Weil es nicht mehr nötig tut. Aber jetzt sagt die Bibel, Glaube, Hoffnung und Liebe bleibt beständig auf ewig da. Da stellt sich doch die Frage, was brauche ich Glaube und Hoffnung im Himmel? Die Liebe ist klar, Gottes Liebe. Wäre schlimm, wenn die sich zurückziehen würde. Aber Gott, und jetzt habe ich Glaube und Hoffnung. Warum sagt die Bibel, Glaube, Liebe und Hoffnung ist beständig auf ewig angelegt, weil es zu Gottes Wesen gehört. Liebe, Glaube, Hoffnung ist Gottes Wesenszug. Es gehört zu ihm und ist von ihm nicht zu trennen. Deswegen bleibt das in der Beständigkeit. Und jetzt sage ich Folgendes. Wenn die Bibel sagt, Glaube und Hoffnung, Liebe, okay, aber ich sage es jetzt mal, Glaube und Hoffnung, auf den Punkt kommt es mir in diesem Moment drauf an. Glaube und Hoffnung ist so fundamental gut und wichtig, dass es auf ewig Bestand hat. Denn sage ich Folgendes, in unseren Lehren, in unseren Predigten, in unserem Tun für Gott, in unseren Prophetien, gehört hinein das Element von Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wenn du nicht sagen kannst, durch eine Predigt, durch ein Wort, das ich lese, durch ein Schriftteil, durch eine Verkündigung, durch ein prophetisches Wort, ist ein Anteil von Liebe, Glaube, Hoffnung in meinem Herzen geworden, dann schmeiß es weg. Da war Gott nicht drin. Sondern Gott kommt als Liebe, Glaube, Hoffnung, wie auch immer du es persönlich dann empfindest. Aber diese drei Elemente gehören hinein in den Dienst derer, die dienen. Liebe, Glaube, Hoffnung. Es ist Gott, sein Wesen. Und das gehört in die Botschaften hinein. Amen. Und wenn du das nicht hast, kommst auf einer Predigt oder einem Schriftstück, auch im YouTube-Teil einer Sache und Facebook und sagst, boah, dann schmeiß es weg. Wenn du nicht sagst, boah, Gott hat mich ergriffen mit Liebe und Glaube und Hoffnung. Und ich sag's anders von dir. Durch das, was ich wahr aufnehme, ist meine Liebe zu Gott gewachsen und ich spüre seine Liebe mehr. Oder du sagst, es ist mir Glaube und Hoffnung größer geworden, weil ich es doch so brauche. Wenn du das nicht sagen kannst, dann schmeiß das weg und vergiss es, was du da dir angetan hast. Dann sagt Gott nicht drin und hat nicht gesprochen. Weil das Wort Gottes eindeutig und klar ist. Und jetzt haben wir 2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Warum haben wir das? Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Immer in Verbindung, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, die prophetische Rede verachtet nicht. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21. Warum? Nur in Verbindung mit der prophetischen Rede heißt es, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Ich finde das in keinem anderen Bezug. Wenn wir nicht evangelisieren, unterdrücken wir nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir nicht lehren, wenn wir nicht predigen, steht nur so. Es steht nur in Verbindung mit, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, die prophetische Rede verachtet nicht. Prüfe alles und das Gute behalte. Nur in diesem Kontext steht es. In keinem anderen Diensten. Es ist bezeichnend. Warum steht das so von der Bibel her? Weil Gott ja natürlich wusste, mit den Generationen, die kommen und was sie denken und tun würden. Auch die guten Theologen. Und deswegen sagt er, ich mahne euch, verachtet es nicht. Ich sehe eine große Not. Sie gehen nicht verloren, bitte versteht mich richtig. Aber sie blockieren in Teilen den Segen Gottes. Dass Leute aufstehen, und ich darf das sagen, ich will keine Karriere machen, ich muss mich niemandem anbiedern, ich bin nicht um meinen Ruf besorgt, sondern ich sage das, was auf meinem Herzen liegt und was ich meine, auch prophetisch dann zu empfangen. Sie wissen gar nicht, was sie damit anrichten im Volk Gottes und im Reiche Gottes, wenn das Prophetische missachtet wird. Weil, und das kommt ja der Punkt, weil doch so viele Dinge gesagt wurden, die dann doch gar nicht kamen. Aber wisst ihr, die meisten Irrlehren, und Rolf ist ja viel besser bewandert, als ich das hier hinkriege, die meisten Sekten und so sind durch Irrlehren entstanden und falscher Lehre, aber nicht durch Prophetien. Sondern Lehren haben umgebracht. Ich darf euch jetzt mal einen Exkurs machen, ganz schnell, ohne dass das Thema zu vertiefen mit falschen Propheten. Wisst ihr, was der Punkt ist? Und ich komme noch mal gleich zum Abschluss zu dem, aber ich will das hier kurz mal erwähnen, weil das, um euch mal zu sagen, ich glaube, ich habe das so selten gehalten, weil das von der Zeit her so viel ist. Ich muss hier ein bisschen nach hinten blättern. Wo habe ich denn meine falschen Propheten? Hier habe ich das. Wisst ihr was? Wenn wir vom falschen, ich sage euch das, ihr seid vielleicht dagegen gefeilt, ihr lest nicht die Dinge, alles, was andere sagen und machen. Aber ich möchte doch mal kurz auf diesen Aspekt ankommen. Lasst euch davon nicht verwirren. Kehre machen, Ehre machen. Dass Leute sagen, es ist doch alles so vieles gesagt worden und wir sehen die Dinge nicht. Und dadurch den Rückschluss ziehen, lasst mich mit Prophetie zufrieden. Im Sinne von, ich will das nicht mehr hören. Ein Riesenproblem. Wisst ihr, was ich denn sage? Ich hatte jetzt leider Gottes, wusste ich dahin, aber es sind gute Zahnärzte, die ich da in Hamburg habe, in der Zahnklinik. Du kannst Zahnprobleme haben und gehst zu einem Zahnarzt. Und danach hast du mehr Probleme, als du vorher hattest. So, was machst du dann, wenn du wieder Zahnschmerzen kriegst? Gehst du keinen Zahnarzt mehr. Ne? Haut alles nicht hin. Da läuft zu viel Falsches. Was wirst du tun? Du wirst den anderen Zahnarzt suchen. Oder wenn ich jemand anders behandle als Arzt und sagst, also irgendwie, und der andere Arzt muss den anders gutachten und er sagt, wir kriegen das in den Griff. Und der andere sagt, kannst vergessen. Was machst du dann? Du gehst natürlich wieder zum Arzt. Du gehst nicht zu dem Arzt wieder hin, ist klar. Aber du gehst zu einem Arzt. Warum machen die Leute im Geistlichen das so? Da wird irgendwas katalogisiert im Prophetischen. Lass mich damit zufrieden und sagen gar nicht, ja, sowas kann es geben. Aber es kann auch andere geben. Ich sehe das ein riesen geistliches Problem. Wir dürfen beten, ich weiß das alles. Erzählt mir bitte nichts. Nicht, dass ich mir nichts was sagen lassen kann, aber wer über 50 Jahre unterwegs ist wie ich, der hat vieles und Center weiß das. Wir haben ja viele Schlachten da geschlagen und gehört und ganz Schleswig-Holstein sind wir rumgereist, was wir da alles für Sprecher hatten. Aber ich sehe nicht wirklich einen Durchbruch, nicht irgendetwas, weil es aus einer Haltung kommt. Eine Ablehnung der Gabendienste führt zu einer geistlichen Katastrophe. Und jetzt komme ich nochmal auf diesen Punkt, damit ihr versteht, was ich euch nahe bringen will. In Jeremia 18, Vers 7 heißt es, einmal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es ausreißen oder zerstören will. Wenn dann aber dieses Volk sich ändert und sein Böses treiben lässt, tut es mir leid und ich führe nicht aus, was ich ihm angedroht habe. Gott spricht hier durch seine Propheten und sagt, ich habe angekündigt, aber dann gibt es eine Entscheidung in der Haltung, die es ändert. Das ist Prophetie. Wir müssen immer verstehen, Gott weiß, was daraus gemacht wird und hat sich vorbehalten, weil das sogar hier in der Bibel steht, ja, hat sich vorbehalten, bei einer entsprechenden Haltung eine andere Richtung zu geben. Und dann heißt es hier weiter, ein anderes Mal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es aufbauen was und fest einpflanzen will. Nichts anderes wie, das geht aufwärts, das brummt. Wenn aber dann dieses Volk tut, was mir missfällt und mir nicht gehorcht, dann lasse ich nichts von all dem Guten kommen, das ich ihnen versprochen hatte. Gott sagt, ich sage dem Volk was, ich sage den Einzelnen was. Und seine Haltung befindet darüber, ob das, was ich ankündige, kommt. Und daran hat sich Gott bis heute nicht geändert. Wir sagen immer, Jesus Christus selbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott ist immer noch der gleiche Gott. Der spielt nicht im Alten Testament hin und her. Die Haltung sein Weg ändert sich nicht. Das heißt, Gott sagt, ich kündige an, dass da ein Unglück kommt. Aber die Haltung verändert. Die Entscheidung. Das Volk wendet sich mir zu. Aber gleichzeitig sagt Gott auch, ich habe gutes denen angekündigt, aber jetzt tun sie, was mir nicht gefällt. Und ich lasse es nicht kommen lassen. Das ist der Spannungspunkt von Prophetie. Und das hat nichts mit falschen Propheten zu tun. Und falsche Dinge. Gott lässt sich das vorbehalten. Und jetzt lass mich doch einfach nochmal diesen falschen Propheten, ich muss es einfach nochmal sagen, ganz kurz, ich versuche es auch kurz zu halten. Das ist ein umfangreiches Thema. Ich glaube gar nicht, das meiste zu falschen Propheten steht im Neuen Testament, nicht im Alten. Das meiste steht immer. Aber jetzt passt mal auf. Oh, das ist ein Lehrer des Wortes.
Alles beugt sich.
Oh, das ist ein Bruder im Herrn. Alles beugt sich. Oder Schwester. Denkst ja nichts Böses, oder? So, jetzt kommt aber der Petrus. Der sagt dir Folgendes in 2. Petrus 2, Abvers 1. Aber genauso wie im Volk Israel falsche Propheten aufgetreten sind, davon hast du schon gehört, ja, das ist geläufig. Werden auch unter euch, pass auf, was jetzt kommt, unter euch, nicht in der Welt. Die Gemeinde Jesu muss aufpassen. Was ich euch ganz klar sage, mich interessiert gar nicht, was der Teufel draußen in der Welt macht. In den eigenen Reihen steht die Gefahr. Die eigenen Reihen steht die Gefahr, nicht draußen. Das habe ich mit dem Teufel zu tun. Sondern ich mache mir Sorge um das Volk Gottes und die Gemeinde Jesu weltweit, über die Dinge, die in ihr geschehen. Und die laufen einfach, weil sie nicht aus dem Wort heraus die Dinge schauen. Denn das heißt hier Folgendes. Werden auch unter euch falsche Lehrer auftreten, die gefährliche Ehelehren verkünden. Durch ihre Lebensführung werden sie den erhabenen Herrn verleugnen, der sie freigekauft hat. Damit werden sie sehr schnell ihren eigenen Untergang herbeiführen. Viele werden dem Beispiel ihres ausschweifenden Lebens folgen und so wird ihretwegen die wahre Glaubenslehre in Verruch geraten. Die Bibel sagt, in euch als Gemeinschaft, als Gemeinde, kommt, sind falsche Lehrer. Aber ich höre halt einen Lehrdienst, hat noch niemand gesagt, oh, das ist ein falscher Lehrer. Sofort die Assoziation, versteht ihr, was das heißt, Prophet. Kann das echt sein, ganz richtig? Ja? Seht ihr, was passiert ist in den Hineingehen der Gedanken? Und er heißt es hier, und das finde ich, ich finde das so gut. Wir können natürlich, müssen immer aufpassen, weil ich bin da sehr Klartext. Ich sage, was die Bibel sagt. Natürlich sind die Schwestern mit gemeint. Nicht, dass sie sagen, ja, wir sind schon wieder immer draußen. Da heißt es in Galater 2, Vers 4, denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und nebeneingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Denen wichten wir nicht einer Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibe. Es waren falsche Brüder. Jesus sagt sogar in Matthäus 24, pass auf, die euch nahestehen, werden euch verraten. Hast du schon mal, ich sage das jetzt mal, bitte, ihr versteht mich da wohl richtig. Hast du schon mal dran gedacht, wenn du mit Bruder, Schwester nebeneinander bist, dass du denkst, der könnte mich verraten? Aber Jesus sagt, sie werden euch verraten. Und es heißt in 2. Korinther 11, Abvers 12, wenn ich auch in Zukunft nichts von euch annehme, so hat das einen anderen Grund. Den Gefallen tue ich euren Überaposteln nicht. Sie warten nur auf die Gelegenheit, mich zu sich herabzuziehen und sich noch ungehindert anpreisen zu können. In Wirklichkeit sind sie was? Falsche Apostel. Sie sind Betrüger. Und jetzt kommt es. Die sich nur für Apostel von Christus ausgeben. Ja. Wisst ihr? Ich bin noch nicht fertig. Das braucht euch nicht zu wundern. Sogar der Satan verstellt sich, gibt sich als ein Engel aus. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Helfer sich verstellen. Interessant, ja? Und sich als Diener Gottes ausgeben. Das ist ein Diener Gottes. Oh, was für ein Diener Gottes. Oh, wenn du wüsstest und alles macht. Und oh, 100 Tage beten in der Woche oder was nicht. Und wie gesagt, pass auf. Es gibt Falsche, die sich als Diener Gottes ausgeben. Und ich glaube am Ende, und das heißt nämlich Folgendes, und jetzt kommt der Punkt, nicht im Lauf ihres Gehens, sondern hier heißt es, aber am Ende, nicht mittendrin. Ergeht es ihnen, wie sie es mit den Taten verdient haben. Am Ende. Ich lasse mich gerne von Wolf korrigieren, von euch allen. Ich verstehe das so, ihr habt sie bei euch, bis das Ende da ist. Ihr werdet damit leben müssen, dass ihr diese falschen Leute in euren Reihen habt, die da mitgehen, und erst am Ende, wenn alles gerichtet wird, dann erst kommt es. Und jetzt kommt das auf Vers 26. Auf meinen vielen Reisen habe ich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mich mir nachgestellt. Es gibt Gefahren in Städten und in Einöden. Gefahren auch vor See und Gefahren bei falschen Brüdern. Interessant, wa? Ich weiß nicht, ob du das schon mal so deutlich dir jemand gesagt hat. Also wenn ich so rumguckst, alles nur Gefahrenlage, merkst du das? Du kannst nur dich selbst bestenfalls vertrauen. Du hast ja nur noch Gefährdung um dich herum. Aber das ist die Bibel. Ja. Warum, und jetzt kommt meine Antwort, wir kommen kurz in eine Viertelstunde Kaffeepause, bis wieder vor. Warum, Leute, Geschwister, wird das so nicht zum Ausdruck gebracht, wenn man sagt, das ist ein Bruder, das ist ein Diener Gottes. Da habe ich nie gehört, das könnte ein falscher Diener sein. Hast du das schon mal gehört? Ich noch nicht. Mir ist das aufgefallen jetzt durch das, was ich da, weil ich da mit in der Thematik rein bin. Warum kommt sofort der Reflex, Propheten? Na, ist das echt? Woher kommt der Reflex? Warum kommt er nicht bei den Brüdern oder Schwestern mehr an? Warum nicht bei Neubekehrten? Vielleicht schleicht er sich nur ein in die Herde. Und dann? Oh, der wird Timotheus, das heißt, lege nicht so voreilig Leute die Hände auf und lass sie in Funktion kommen. Manche sind 3 Tage, die wissen noch nicht mal, wo die Bibel anzufangen ist, zu lesen, vorne oder hinten. Und die werden schon in Funktion und Gemeinde, weil sie ja so eine gewaltige Biografie haben. Die Bibel sagt mir, hab Acht, nicht zu voreilig Leute in Verantwortung zu nehmen. Vielleicht sind das auch nur Falsche, die sich da hineinschleichen. Hast du es aber schon mal so gehört? Nein, natürlich nicht, weiß ich. Aber warum wird beim Prophetischen, jetzt kommt meine Antwort, warum wird bei dem Prophetischen sofort dieser Reflex, er kommt? Da musst du aufpassen. Nicht positiv gesehen, toll, wenn prophetisch da ist. Das belebt die Gemeinde, sondern eher, da können wir uns mal wieder auf was gefasst machen in der Auseinandersetzung. Woher kommt das? Und warum kommt das bei den falschen Brüdern, Aposteln und Lehrern und so weiter nicht? Warum kommt das nicht? Das will ich dir sagen, warum das so ist. Und dafür nehme ich mir weltweit das Copyright, denn bisher hat das keiner publiziert. Dafür nehme ich, kann ich mir wirklich, ich bin ja viel belesen und denke schon einiges mitbekommen, so manches ertrage ich schon gar nicht mehr, da muss ich rausgehen. So. Aber dafür nehme ich mir das weltweite Copyright. Warum ist das bei den Propheten anders als bei den falschen Brüdern, Aposteln, Lehrer und dergleichen? Das will ich dir sagen. Wisst ihr, woher das kommt? Das kommt nicht vom Heiligen Geist, das kommt vom Teufel. Sag nicht, das geht nicht. Denk an Petrus. Das hat dir der Heilige Geist offenbart und im nächsten Atemzug, das kommt nicht von mir, das hat dir der Teufel gesagt. Also sagt mir nicht, dass nichts geht. Sie sind nicht, gehören den Herrn, aber dennoch ist der Teufel nicht doof. Wisst ihr, warum das so läuft im Reiche Gottes mit diesen Reflexen? Weil der Teufel weiß, wenn das Prophetische lebt, wie Gott es leben lassen möchte, dann ist die Gemeinde voll da. Und ich sage dir nicht, ich kokettiere jetzt hier nicht mit deiner Berufung. Wer bin ich denn? Ich sage dir nur, weil ich es erlebe, erfahre. Keine andere Gabe, kein anderes Tun, sofern die Frau Rolf ist ja da auch sehr unterwegs mit, so Seelsorge natürlich auch ihre Tiefe hat. Aber ich glaube daran, wenn der Geist Gottes prophetisch sich manifestiert, ist es die einzige Gabe, die am tiefsten in das Leben von Menschen und Situationen hineingehen kann, weil es eine übernatürliche Offenbarung ist, die du nicht durch Artikulation des Dritten herauskriegst. Und das weiß der Teufel. Und er weiß, wenn Prophetie nicht die Überautorität ist, aber mit eingebunden ist, in dem, wie Gott es will, die Bibel sagt das ja, was er will, dann ist die Gemeinde Jesu zu stark und zu erfolgreich. Dann werden zu viele Dinge klar gemacht und offenbart. Und deswegen hat der Teufel es geschafft, den Vorbehalt gegen das Prophetische aufrecht zu erhalten, weil man meint, man will die Gemeinde bewahren. Wenn ich das schon höre, wenn ich über falsche Propheten rede, ja, wir wollen nicht, dass das Falsche in die Gemeinde kommt. Ich sage, wie kannst du das Falsche vom Richtigen unterscheiden, indem du das Richtige hast? Wenn du keine prophetische Stimme und keine Propheten hast, kannst du die Falschen nicht entlarven. Ich komme schon fast wieder in die Thematik. Ich bringe das in die Bibel, Neues Testament. Nur der prophetische Geist des Propheten entlarvt den falschen Propheten. Sonst kriegst du das nicht hin. Und deswegen weiß der Teufel das. Und deswegen ist im ganzen Lande, ich rede ja immer für Deutschland, ja? Im ganzen Lande diese Vorbehaltung, weil der Teufel es geschafft hat, einen Eindruck zu erwecken. Passt auf, wenn es um Propheten und prophetische Rede geht. Da ist schon so vieles nicht gut gelaufen. Und er hat das geschickt verstanden, die anderen Bereiche, die durch Lehre, durch Brüder, die auch was weiß ich, in welcher Art und Weise ihre Gemeinde oder Pastoren an die Wand gefahren haben und mehr Schaden auch in der Seelsorge, Rolf, ist bei dir ist das natürlich nicht der Fall. Aber ich sage, es gibt da Menschen, die gehen in die Seelsorge und brauchen danach erst recht Seelsorge, ja? Also was da auch unterwegs ist, ja? An Vorgehensweisen. Wie viele Christen sind kaputt gemacht worden nach einer sogenannten Seelsorge? Sie waren schlimmer dran, als sie vorher hier waren. Weil die Dinge in der Vorgehensweise und in der Perspektive und in den Lehren, die damit verbunden sind, vollkommen fertig gemacht wurden. Aber keiner sagt, oh, wir müssen aufpassen. Was gibt es da für Seelsorge? Was haben die schon angerichtet? Sagt keiner, komischerweise. Weil der Teufel ist erfolgreich. Der Teufel hat es geschafft, das Prophetische niederzuringen. Weil die Leute nicht begriffen haben, wenn prophetische Salbung kommt, dann steigt das so tief hinein in der Gegenwart Gottes und hin zu den Menschen, wie keine andere Gabe das kann. Keine andere Gabe. Keine Theologie schafft das. Keine Diskussion. In die Tiefe zu gehen, der Erkenntnis, kann nur über Prophetie geschehen. Wenn der Geist es offenbart, da kriegst du mehr zu sehen und zu hören, als jemand sich zum Ausdruck bringen würde. Das ist die Kraft von Prophetie. Und das fürchtet der Feind. Und deswegen haben wir diese ganzen Probleme mit dem wenig Zulassen von Prophetie. Und bevor wir jetzt in die Kaffeepause gehen, ich weiß, dass es hier eine andere Gemeinde ist, aber ich sage es hinein in den Raum, vielleicht kommt hier und da in Diskussionen, in Gespräche, vielleicht liest ihr auch was. Wisst ihr, man kann es auch rauben, geraubt werden. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang der Predigt ich das gerne bringe. Ich meine jetzt nicht mit den Raben, die da kommen und den Samen rauben und so weiter und so fort. Ich habe in einer anderen Weise immer mit einer Botschaft, auch ja, auf wen hörst du? Über die falschen Kundschafter. Es ist möglich, dass Dinge geraubt werden. Das wird gar nicht sich vermeiden lassen, weil wir auch Menschen sind, die mit anderen Dingen zu tun haben, dass du hier und da auf Leute triffst, die einfach ganz anders das Prophetische sehen, als du es heute gehört hast. Da musst du eine Entscheidung treffen. Und deswegen ist das auch mein Brennen, meine Flamme, nicht für eigene Sache. Ich werbe hier nicht für mich. Ich werbe für das Prophetische, weil es mir auf den Herzen brennt, weil ich so viele sehe, was schief läuft. Und das Volk Gottes jammert und klagt und beten ist nicht verkehrt, weiß ich alles. Aber sie kommen nicht, weil sie mit das, was schon da ist, nicht arbeiten. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu eine siegreiche Gemeinde, eine erfolgreiche Gemeinde ist, in dem Sinne, wenn sie sagt, wir lassen den fünffältigen Dienst zu, mit allen Schwächen und Unzulänglichkeiten. Aber der Gewinn, wie es Jack Deere schreibt, der vermeintliche Schaden, der durch Prophetie entstehen kann, ist so beiseite zu legen, weil der Nutzen um ein Vielfaches höher ist. Du musst immer eine Perspektive sehen. Was bringt mir den meisten Nutzen? Und ich bleibe dabei, Prophetie bringt mehr Nutzen und mehr Gewinn als ein vermeintlicher Schaden oder Verlust. Das ist meine Position. Und ich hoffe, ich habe dir ein Stück weit die Dinge nahegebracht. Und jetzt sagen wir mal 10 vor 3. Ist das okay? Gut.
Zeit auf dem Herzen, dass ich so eine Erinnerung habe, wie ich Armando kennengelernt habe oder nicht wirklich kennengelernt. Also ich kam damals als Gast in die Elim. Ich war da nicht regelmäßig, hatte noch nie was von Armando gehört. Das ist um und bei 20 Jahre her. Und dann meinte er irgendwann auf mich weisend, also die Elim ist im Übrigen sehr groß, was die Anzahl der Plätze betrifft, wies in meine Richtung und sagte, ich habe was für die Dame in dem blauen T-Shirt. Und fing an und meinte, Gott schätzt deine Arbeit sehr. Und ich kam gerade von einer Kinderfreizeit, die ich begleitet hatte, habe auch sonst beruflich mit Kindern gearbeitet. Und als nächstes kam dann was, wo er irgendwas im Geist gesehen hat und anfing zu kichern und sagte, Gott sagt zu dir, du bist eine Martha und manchmal machst du mit deinen Sachen alle möglichen Menschen verrückt. Und er erzählte mir also noch ein paar andere Dinge und Gott sagt zu dir, du darfst dich ausruhen. Also das war einfach die Quintessenz. Und erzählte mir noch ein paar andere Dinge und ich dachte dann so, nee, das kann nicht sein, also Gott meint mich da nicht. Zufälligerweise saß auch ein anderes Mitglied aus meiner Gemeinde, die auch zu Gast war in der Elim, hinter mir, das wusste ich nicht. Und nach dem Gottesdienst sagte sie zu mir, sag mal, das war ja klasse, der hatte ich ja hundertprozentig beschrieben. Und wo ich dann so dachte oder sagte, ja, wirklich? Und dann konnte ich das für mich annehmen. Und es hat mich einfach in den letzten 20 oder 22 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, begleitet, dass Gott zu mir sagt, du darfst dich ausruhen, beziehungsweise eben nicht gesagt hat, hör auf mit dem Scheiß, was du da jetzt machst, ist falsch, das ist nicht von mir, hör mal auf, aus eigener Kraft zu gehen. Aber auch das ist natürlich die Botschaft ebenfalls dahinter, hör auf, aus eigener Kraft etwas machen zu wollen, aus eigener Anstrengung, ruh dich aus in mir. Und ich wollte einfach nur ein Zeugnis darüber geben, wie mich das begleitet hat, auch in den vergangenen Jahren. Und ja. Und mich natürlich auch immer wieder zur Ruhe gebracht hat und ermutigt hat auch. Vielen Dank.
Hat mir freundlicherweise gesagt, dass einige, vielleicht alle, Heilung gelesen haben und vielleicht das eher erwartet haben, die Thematik, dass sie heute zur Sprache kommt. Ich habe ja einen Blickfang auf die Uhr. Ich wollte ja jeden Einzelnen, der es wünscht, noch die Hände auflegen. Ich werde jetzt nochmal nicht ausführlich von der ganzen kompakten Schrift her über Heilung sprechen. Der Punkt ist folgendermaßen: immer wenn man anfängt in einer Thematik und das Zeitfenster lässt jetzt eine ausführlichere Vortragstätigkeit nicht zu, dass man dann nur fokussiert etwas herausgreift, was auch eine gewisse vielleicht Diskussion oder Fragen hervorrufen kann. Das liegt in der Natur der Sache. Ich bin ja einmal im Monat in Schneverding in der Gemeinde zum Predigen. Und da bin ich angefangen mit dem Thema Heilung, weil ich gedacht habe, na gut, prima, warum, so 3 Sonntage, dann bist du durch. Und jetzt habe ich schon im Oktober den 5. Sonntag mit über Heilung und spüre jetzt schon, das wird bis Ende des Jahres laufen. Nicht, weil ich denke, ich dehne das und mache das, sondern weil immer eine Frische und eine Fülle des Heiligen Geistes kommt. Und ich dann selber erstaunt bin, was da hineingelegt wird. Manchmal sind es nur 1-2 Bibelstellen zu der Thematik und schon baut sich da geistig etwas von der Verkündigung her auf. Deswegen könnt ihr, ob damit ihr eine Vorstellung habt. Ich glaube, das Thema Heilung ist noch kontroverser, noch umfangreicher, noch herausfordernder, als vielleicht manchmal die Prophetie sei, ist oder erscheint. Deswegen sage ich sehr klar, ich werde hier einige Punkte benennen, von denen ich nenne es immer einen inneren Frieden habe, die ich im Innern teilen kann. Ich sage immer, man muss mit dem, was man sagt, einen inneren Frieden des Heiligen Geistes haben. Und das habe ich und das tue ich auch. Und deswegen versteht, wenn ich jetzt hier so manchmal so punktuell so Dinge verkündige und sage, es mag hier und da, ich weiß auch um Publikationen, und es steht auch jedem frei, in dem Bereich der Heilung von mir aus zu denken, zu glauben und anzuwenden. Ja, anzuwenden ist ja ganz wichtig, anzuwenden. Kannst du machen. Das steht jedem frei. Da bin ich der Letzte, der sagen würde, das gibt hier sozusagen den Königsweg oder irgendwas und alles andere. Ich habe nur die Problematik, die auch im Bereich der Heilung sehr für aus meiner Sicht zum Tragen kommt, dass Menschen von Gott her an sich etwas erleben im Bereich der Heilung, weil sie etwas getan haben. Und dann nicht erkennen, das war für sie dass der Zeitpunkt, das Rema und das Handeln Gottes, und dann da publizistisch aktiv werden und sagen, ich habe dies bereinigt, ich habe das vergeben, ich habe die Bitterkeit ausgeräumt, was auch immer, und schon kam meine Heilung. Und dann wird so getan, lieber Bruder, Schwester, wer auch immer, guck da mal genau hin und folgt dem Mann oder folgt der Frau. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, dass es ein individuelles Sein in Christus gibt, wobei auch Heilung, und das ist, um ihn mal hier zu erwähnen, den Benny Hinn, er hatte damals in seinen Anfängen seines Dienstes sehr stark publiziert, Heilung und so weiter. Und dann hat er mal den Ausspruch gebracht, sein Vater war ja an Krebs gestorben, was er seinerzeit, so sagte er damals, seinerzeit über Heilung erkannt habe, würde sein Vater dann nicht an Krebs gestorben sein. Jahre später, ich habe es selbst gesehen, hat er zurückgerudert und hat gesagt, nee, das würde er heute so nicht mehr aufrechterhalten. Er hat in diesem Bereich auch viel Korrektur gemacht. Ich werde das nicht mehr aufrechterhalten. Die Frage ist, was ist mit Heilung? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Catherine Kuhlmann kennen, die eine ausgewiesene Heilungsevangelistin war, selber schwer krank, aber nachweislich enorme Heilungsdienst hatte, muss man einfach sagen. Und sie hat gesagt, das Erste, so, es gibt nur eine autorisierte Biografie von ihr, und in der steht, als Erstes sagt sie, wenn ich in den Himmel komme, werde ich Gott fragen, warum werden nicht alle geheilt? Die zur Ehrlichkeit gehört, die meisten sterben an irgendetwas und werden nicht geheilt. Und selbst wenn sie dann geheilt werden, sterben sie doch letztlich an irgendetwas. Das ist die Glaubens- und Realität, die wir uns stellen müssen. Das mindert aber nicht den Auftrag, mit Kranken zu beten. Genauso wie evangelisieren. In der Bibel steht, schmal ist der Weg, der zur Ewigkeit führt, und breit, der zur Hölle führt. Die Bibel sagt, die meisten werden verloren gehen. Zack. Das schmälert aber nicht den Auftrag zu evangelisieren. Und so ist es auch in dem Bereich der Heilung. Das müssen wir ganz klar sagen, das müssen wir auch benennen. Und ich finde mir, das gehört von vorne zur Ehrlichkeit, zur Aufrichtigkeit zu sagen, ja, wir nähern uns den Gedanken Gottes, aber wir verstehen nicht vollständig die Gedanken Gottes. Und das heißt auch, dass wir im Bereich der Heilung letztlich keine Antwort haben, auch wenn manche es so tun, dass es ihre Antwort wäre. Aber ich will jetzt hineingehen in den Sachen, und zwar, was mir natürlich vom Worte Gottes her wichtig ist, deutlich zu machen. Die Schrift spricht von vielen Gläubigen, die krank waren. Und jetzt komm, hör zu, ich sage nochmal, aus Zeitgründen kann ich jetzt nicht in die Breite gehen, wie ich das in Schneewerding immer mache. Da kommen alle Aspekte mit hinein. Deswegen fokussiere ich mich ganz bewusst auf hier einige wenige Gedanken in dem Bereich. Da heißt es, die Schrift spricht von vielen Gläubigen, die krank waren, ohne dass Gottes Wort ihnen irgendwie konkrete Sünden oder mangelnden Glauben entlasten würden. Hier einige Beispiele. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, 7 bis 8. Und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarung überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, damit er von mir abstehen möge. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich weiß auch theologisch die Frage immer, was mag dem Paulus dazugesetzt haben? Was war das? Gehen wir von einer Krankheit aus, von etwas, was ihn körperlich bedrängt hat, in seinem Dienst also auch ein Stück weit viel gekostet hat an Kraft. Und er sagt das Naheliegendste, ich bete zum Herrn und flehe um Heilung. Und jetzt sagt er, ich habe, und Gott hat gesagt, lass dir meiner Gnade genügen. Das war Gottes Antwort. Gott hat nicht zu ihm gesagt, hör mal zu, da ist noch einiges zu bereinigen. Bitterkeit. Unvergebenheit, Sünde, da musst du mal in deine Ahnengeneration gehen. Obwohl die Bibel ganz was anderes sagt. Jeder steht und fällt für seine eigene Schuld. Die Väter treten nicht ein für die Schuld ihrer Kinder und die Kinder nicht für die Schuld ihrer Eltern. 5. Mose, muss man mal lesen. Da wird Belastung. Ich glaube an die Vollmacht des Geistes von Golgatha. Der Vergebung der Sünden und damit ist auch alles gebrochen. Und da brauche ich mich nicht in die Ahnenvergangenheit hineinleben und so. Und da werden Dinge getan und gemacht. Und Leute werden beschwert zu ihrer Krankheit, wird es noch schwerer um ihre Seele gemacht. Das ist nicht die Antwort des Wortes. Sondern Paulus sagt, ich bin hier ein Bedrängter und möge Gott mir gnädig sein und das weckt. Und Gott sagt, lass es. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und das Thema war durch. Und man kann bei Paulus ja nur nicht mal sagen, dass seine Saulus-Vergangenheit ihn sozusagen als Paulus noch zusetzte. Sondern die Bibel sagt, das ist ein Faktum. Dann heißt es hier weiter, in Philipper 2, Vers 27, Epaphroditus. Denn er war auch krank, dem Tod nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber über ihn allein, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Denn er war auch krank und dem Tode nahe. Die Bibel sagt nicht, das hat seine Gründe. Ich sage klar und deutlich, wir sind Erlöste in Jesus Christus, aber sie sind leiblich nicht vollkommen und nicht erlöst aus dem Leibe. Das heißt, wir Christen können krank werden, ob wir Christen sind oder nicht Christen. Du wirst krank, weil dein Körper krank werden kann. Das ist das Faktum. Das hat mit der Erlösung nichts zu tun. Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Ich sage es mal ganz erlaubt, was ich nicht mache. Nicht, dass ich hier missverstanden werde. Wenn ich 5 Zigarren am Tag rauche und 2 Flaschen Whisky und das jeden Tag, dass das auf Dauer gesundheitlich nicht gut gehen kann, das ist klar. Davon rede ich nicht. Aber ich rede von den Dingen, die kommen, wie du sagst, ich habe mich, so wie man sagt, in seinem gewissen Rahmen vernünftig verhalten. Und trotzdem kommt die Krankheit über dich. Du wirst krank, weil du Mensch bist und im Verfall unterworfen bist und nicht, weil in deinem Leben irgendwas nicht stimmt. Das ist mal zur Klarstellung. In 2. Timotheus 4, Vers 20 heißt es, Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Sagt Paulus, da musst du eine Vollmacht. Da stimmt doch was nicht, Paulus, mit euch allen nicht mehr. Was, Paulus, du kannst doch gar nicht sein. Wie geht das denn? Da lässt du jemanden krank zurück. Da musst du doch die Gründe erstmal erforschen, powern. Er sagt, das ist ein Fakt. Die Bibel sagt, das ist so. In 1. Timotheus 5, Vers 23 heißt es, trinke nicht länger nur Wasser, und das war damals zu der Zeit als Medizin durchaus gebräuchlich, sondern gebrauche ein wenig Wein wegen deines Magens und deines häufigen Unwohlseins. Ich meine, da sehe ich aber schon die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Hier steht, sondern gebrauche ein wenig Wein. Ja, das war schon eine Fürsorge Gottes. Nicht trink viel Wein, sondern ein wenig Wein und dann reicht das. Du sollst jetzt hier nicht die Flaschen immer leeren und so weiter. Aber Paulus sagt, das ist so. Du hast ein Problem, ein medizinisches Problem und zu der damaligen Zeit war der Erkenntnisstand so, versuch das so ein bisschen in den Griff zu kriegen und dann sind die Sache durch. Aber die Bibel sagt nicht, die ich jetzt schon mal erwähnt habe, die haben ein Problem in Unvergebenheit, in Bitterkeit und die haben ein Problem mit Gott und Gott mit ihnen. Deswegen sind sie krank. Es gibt in Schleswig-Holstein jemanden, wenn du dahin willst, ich habe das mir mal angeguckt, auf der Internetseite, wenn ich das Falsche sagen, 30 Fragen müssen das wohl sein. 30 Fragen mindestens, die du erstmal beantworten musst, um zu ergründen, was in deinem Leben noch nicht sein, nicht stimmig ist, weswegen du dann unter Umständen krank sein kannst. Und wenn du dann das alles wahrheitsgemäß und treu ausgefüllt hast, dann irgendwann wird sich erbarmt für ein Krankengebet. Steht nicht in meiner Bibel. Das ist niemand anders. Steht nicht in meiner Bibel. Ich glaube und ich lege den Leuten die Hände auf und bete mit ihnen. Und dann ist das Thema für mich durch. Rainer Bonke hat es mal so formuliert, ich bete gerne mit Kranken, denn über das Ergebnis habe ich am wenigsten mit zu tun. So einfach ist das. Ich bete mit, das ist das Aufsagen, ich sage es auch mal als Gemeinde, ich bin ja nicht hier, der Gemeinde hier was vorzuschreiben, aber ich glaube an die Gemeinde Jesu Christi, das Krankengebet ein Angebot machen. Nicht, weil sie sagt, wir sind hier die heilende Gemeinde, sondern weil sie sagt, dass die Bibel sagt uns das. Und ich rufe auch jeden Kranken immer wieder, wenn ich unterwegs bin, auf. Manche haben dann so nach einer gewissen Zeit so eine Haltung des Unwohlseins. Das ist ja blöd, wenn ich schon wieder nach vorne gehe. Wisst ihr, was ich meine? Dann sage ich, dann gehst du so lange, wie du gehen kannst. Wenn du nicht mehr gehen kannst, lässt du dich nach vorne bringen. Solange Odem um Atem in dir ist, lässt du dich für dich beten. Und dann ist das Thema durch. Nach danach sowieso, ja? Aber erstmal machst du das. Biblischer Auftrag ist, zu missionieren, zu evangelisieren, aber nicht mit dem, es muss sich dann so viele Leute bekehren. Steht nicht in der Bibel. Oder es werden sich bekehren. Es steht auch nicht, wenn ihr mit den Kranken betet, müssen sich anschließend so viele Gesunde zeigen, damit sich das gelohnt hat. Oder es steht nicht in der Bibel. Betet mit den Kranken. Ganz simpel und einfach. Es ist vieles verloren gegangen. Und gar nicht erst suchen. Also anfangen, erstmal zu graben. Als wenn jemand, der nicht körperlich da niederliegt, das Problem erstmal wäre, ihm dann noch seine Seele platt zu machen. Sondern einfach sagen, komm her, ich glaube und ich vertraue und ich bete. In Apostelgeschichte 9, Vers 37 heißt es, es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb, Dorkas. Als sie aber gewaschen hatten, blickten sie in ein Obergemach. Dass sie krank wurde und starb. Ich habe jetzt hier, und vielleicht komme ich gleich, springe ich da gleich mal zu. Ich hatte am Sonntag im Schneeberding, nicht diesen Sonntag, eigentlich zu Sonntage zurück, diesen Bibelvers hier gebracht und daraus hat Gott wirklich eine Verkündigung gemacht. Und es liegt mir auf den Herzen, ich weiß nicht, ob daraus eine Verkündigung wird, aber es liegt mir auf den Herzen, das hier zu erwähnen in diesem Zusammenhang. Es geht um den Propheten Elisa. Und da ist es 2. Könige 2. Und jetzt kommt Vers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er starb. Bei Elisa haben wir einen Mann mit doppelter Salbung eines Elia und tat die siebenfachen Wunder eines Elia. Er hatte nur die doppelte Salbung, weil er zu bescheiden war. Nicht, weil Gott nicht für ihn genug hatte. Und er hatte die doppelte Salbung. Und er wurde krank und verstarb. Und die Bibel sagt nicht, da hat er es in den letzten Tagen seines Lebens irgendwie an der Treue zum Herrn oder sonst was fehlen lassen. Deswegen war es zu Ende mit ihm. Sondern die Bibel sagt, er starb, weil er starb und weil er krank wurde. Aber was er tat, und hier geht es weiter in Vers 15, dass er einen prophetischen Dienst tat bis zuletzt. Also er blieb dran, dem Herrn zu dienen. Und jetzt aber kommt es mir eigentlich auf den Punkt an, um dir mal zu etwas deutlich zu machen. Und das hatte der Herr in der Predigt in Schneeberding sehr deutlich und sehr klar gemacht. Ich verstehe nicht, wie Leute von sich das abhängig machen und sagen, durch meinen Glauben, durch meine Kraft, durch wessen, was ich bin, werden besondere Dinge geschehen. Passt mal auf. Und Vers 20, und Elisa starb und man begrub ihn. So weit, so gut. Und jetzt hör zu, es geht um Salbung, es geht um Berufung und es geht um die Wirksamkeit des Heiligen Geistes durch dich, mit dir und in dir. Und es kam eine Streifscharen der Moabiter in das Land, als das Jahr anfing. Und jetzt fragt mich nicht, warum, wieso, weshalb. Das Grab war offensichtlich offen. Und diese Moabiter kamen, und dann heißt es Vers 21, und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Streifschar, und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Ja, das war ja ein Moment. Wohin werden ihn? Schnell rein. In das Grab des Elisa. Und als der Mann hineinkam, der ja selber nichts davon mitbekam, ja, also zwei Tode treffen sich. Und als der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, was? Da seufzte er und verstarb? Nein, da wurde er lebendig und hob sich auf seine Füße. Und wisst ihr, was mir an dieser Bibelstelle der Verkündung geschenkt wurde? Und jetzt kommt es langsam wieder im Geist Gottes hoch. Elisa tat nichts dazu, dass dieser Mann wieder auf die Beine kam. Elisa bekam noch nicht einmal mit, dass der in sein Grab fiel. Aber was war da? Die Salbung. Das heißt, wenn du dienst im Bereich der Heilung und Heilung geschehen, dann ist es nicht deine Heilung, es ist nicht dein Glaube, es ist deine Salbung, die Gott dir gegeben hat. Aber jetzt beachte noch Folgendes in diesem Zusammenhang. Die Salbung des Elisa war stark nach seinem Tode und blieb im Grabe aktiv, wie auch immer das funktioniert. Aber die Salbung war nicht stark genug, ihn gesund zu machen und aufstehen zu lassen. Ist es aufgefallen? Was sagt dir das? Du kannst noch so von Gott berufen sein und anderen vollmächtig dienen und Früchte sich zeigen, aber du kannst krebsen, dass du kaum über die Erde kommst. Du kannst ein Diener Gottes sein, aber selber schwach sein, niedergeschlagen sein, selber der Gesundheit, was weiß ich, fehlen. Das hat nichts mehr zu tun, dass du nicht Gott dienen kannst. Aber wisst ihr, was es hier zeigt? Dass einige, die sich da was drauf einbilden, ganz vorsichtig sein müssen. Du hast es nicht, was geschieht. Der Prophet nahm nicht Einfluss auf das Geschehen. Und das sage ich dir, viele Christen kommen, meine hypercharismatischen Geschwister, du hast kaum Einfluss zu nehmen, du nicht, auf das Geschehen, sondern Gott ist es, der Einfluss nimmt auf das Geschehen. Und Gott sitzt im Regiment. Und Gott handelt. Amen. Und Gott wirkt und streckt. Dieses Beispiel des Elisa sagt es sehr deutlich. Dieser Mann war abgeschieden von Erde, aber dessen, was er mit ihm ging, blieb aktiv. Und diente sogar noch diesen, was weißt du, wie erschreckt die waren, als er plötzlich aus dem Grab sprang da. Da sind vielleicht einige so umgefallen, ich bin so Oma. Sag ich, das gibt nicht. Aber was hat der Elisa beigetragen, dass dieser Mann zu leben kam? Nichts. Da muss ich dir das sagen, das habe ich die Geschwister in Schneeberding auch gesagt, dass wenn ich auf der Bastel den Herrn mit Gnade schenke, woanders auch hinpredigen. Du tust gar nichts dabei. Wie kann man sich was einbilden? Ich habe da ja was. Ich habe das gelernt. Elisa sagt uns, du machst gar nichts. Die Salbung ist auf deinem Leben. Die Salbung Gottes macht die Heilung. Die Salbung Gottes setzt frei. Aber du gar nichts. Du bist nur ein Kanal im Gefäß. Und Elisa nahm keinen Einfluss auf das Geschehen. Er konnte nicht mal sein eigenes Leben erhalten. Oder was beizutragen, dass er gesund wurde und aufstand oder was. Ist das nicht bezeichnend, dieser von der Streifschar, also ein Kriegsknecht, der vielleicht mit Gott gar nichts im Hut hatte, der springt auf und der eigentliche Mann Gottes, der bleibt im Grabe. Da sage ich dir, warum ist das so? Sage ich dir, das ist der Ratschlag Gottes. So hat Gott entschieden. So hat Gott entschieden. Das hat er so gewollt. Der bleibt liegen und der andere steht auf. Der gar keinen geistlichen Dienst hatte. Aber geheilt und auferstanden hat ihn Gott lassen und nicht der Prophet. Das zeigt mir Folgendes, kannst du noch so sehr abstrampeln. Versuche es gar nicht. Es war einfach ein Kanal, ein Gefäß und diene Gott. Wohlwissend, nicht du heilst, nicht du richtest Menschen auf, nicht du setzt frei, sondern die Salbung ist es, die mit dir geht und in dir ist. Das ist das, was sehr offensichtlich und sehr klar wird in dieser Bibelstelle. Und jetzt komme ich hier zu dem, was ich muss immer ein bisschen blättern bei dem Thema. Und zwar wollte ich einen Aspekt, ja hier ist es. Wichtig ist, die Errettung der Seele und nicht die Heilung des Leibes. Das ist das A und O. Auch Christen haben das durcheinander gebracht. Jesus ist nicht nach Golgatha gegangen, damit du ein glückliches Leben führst und alle deine Wünsche auf Erden schon mal erfüllt werden und der Rest holst du dir im Himmel ab. Sondern Jesus ist zur Sündenrettung gekommen. Er lud die Sünden auf sich, damit wir Zugang zum Vater haben. Das ist die Botschaft. Und alles andere ist Beiwerk von mir aus. Und jetzt kommt es, Lukas 17, Vers 12. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Die Aussätzigen waren sozusagen außerhalb der Gesellschaft. Das war ganz wichtig. Die hatten keinen Zugang. Und jetzt hören sie, da ist Jesus unterwegs. Und was machen sie? Naheliegend, sie konnten ja nicht hinten, da durften sie ja nicht hin. Jesus hätte kein Problem gehabt, aber die anderen, die mit Jesus gelaufen sind, haben ein arges Problem gekriegt, wenn die auf ihn zugegangen sind, auf ihn zugegangen wären. Und er rief. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Warum zeigt euch den Priestern? Nach dem Gesetz war es vorgeschrieben, wenn jemand aussätzig war und ausgeschlossen aus der Gesellschaft, dann musste, wenn er gesund war, priesterlich nachgewiesen werden, also faktisch durch einen ärztlichen Attest, wenn du so willst, der ist wirklich gesund. Und deswegen sagt Jesus, wenn ich heile, lässt sich das belegen. Es gibt einen bekannten Arzt in Deutschland, dessen Heilung sich nicht belegen lassen. Ich sag's mal ganz kurz. Ich will nicht weiter darauf eingehen. Ich weiß, ich habe mit Christen im Gesundheitswesen gesprochen, mit den Leitern. Mir braucht keiner was erzählen. Wisst ihr, was ganz wichtig ist? Ich weiß um Zeugnisse. Ach, ich habe ja unter Herr. Nein, es muss sich belegen lassen. Warum sagt Jesus, geht hin und zeigt euch den Priestern? Er hat nicht gesagt, ich habe euch geheilt, damit ist die Sache erledigt. Sondern er sagt, lasst es euch beglaubigen. Ich glaube, nur beglaubigte Heilungen sind glaubwürdige Heilungen. Behauptungen sind gar nichts. Behauptungen kannst du aufstellen bis zum Gehtnichtmehr. Sondern wenn wir um der Glaubwürdigkeit willen, muss man sagen können, das ist die Bilanz. So war es und so ist es nachweislich nicht mehr. Deswegen hat Jesus gesagt, ich kann heilen, aber dass es auch belegt wird. Dass die Leute es auch nachvollziehen können, dass es so ist. Und deswegen sagt er, zeigt ihnen. Und wisst ihr, was sie auch hin, als sie hingingen, da wurden sie rein. Das sagt mir so, er hat sie losgeschickt, er hat zu ihnen gesprochen und dann kam es ein Prozess. Es trat ein Prozess der Heilung ein und der Wiederherstellung und des Gutwerdens. Es gibt Heilungen, die sehr schnell sich vollziehen. Aber es gibt auch einen Heilungsprozess des Herrn, wo man mancher sagt, und wie geht das voran? Sondern es geht langsam voran. Wir müssen diese Spannbreite aushalten. Wir hören das immer gerne, kaum die Hände aufgelegt, schon hüpfte er wie ein junges Kalb. Aber das ist, meistens ist das irgendwie ein Prozess, wo du sagst, ey, was wird das, wo kommt das hin? Das ist auch mit drin. Deswegen sage ich ja, so oft wie möglich, wenn Möglichkeit ist, lässt man sich für sich beten und vertraut dem Herrn, der, ich sag mal, durchaus seine Zeit sich auch lässt, wenn man das so ein bisschen sagen darf. Und jetzt heißt es weiter, aber einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und es war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden, wo sind die 9? Er sagt nichts anderes, wo ist denn der Rest derer, die ich geheilt habe? Wo bleibt deren Dankbarkeit? Wisst ihr, was mit diesem Bibelgeschehen sagt? Jesus heilt ohne ansehende Person. Er sagt nicht, wir müssen erstmal euer Dasein und eure Vergangenheit klären, bevor ich überhaupt in einem Fernsehen mal ein Gebet spreche. Sondern er hat sie geheilt. Er hat sie geheilt, obwohl er wusste, nur einer wird denn, einer wird sich zu mir wenden und mir nachfolgen. Die anderen leben wieder in Saus und Braus und genießen ihre Gesundheit. Jesus wusste immer, wie Menschen sind und wie sie reagieren würden. Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, zu sagen, ich wende mich nur an denen, die anschließend auch entsprechend würdig sich zeigen. Er heilt. Kerstin Kuhlmann, in ihrer autorisierten Biografie heißt es, erst bekehrte sich mal eine Prostituierte geheilt und die bekehrte sich und Jahre später ging sie zurück in die Prostitution. Und hat Kerstin Kuhlmann gesagt, ich möchte nicht, dass das publiziert wird. Das macht Gott keine Ehre. Zumindest nicht zu ihren Lebzeiten. Aber das ist Gott. Jetzt kannst du dich fragen, da waren doch bestimmt noch andere wertvolle Seelen, die den Herrn, wer weiß, wie viele Jahrzehnte nachfolgen, hätte der Herr sich nicht denen zuwenden müssen. Das ist die Souveränität Gottes. der darüber befindet und entscheidet. Das müssen wir einfach stehen lassen können. Wir können nicht mit dem natürlichen Versuch, auch die Theorie kommt an ihre Grenze. Wir können einfach drehen und wenden, wie wir es wollen. Aber wir erkennen nicht sozusagen eine Methodik, einen Schlüssel, mit dem wir die Dinge durchbrechen und sagen, dann funktioniert das. Und dann haben wir das. Jesus heilt aus Barmherzigkeit und Liebe und fragte sie nicht erstmal nach dem Katalog ab und sagte, was müssen wir da erstmal in Ordnung bringen, bereinigen, damit ich überhaupt hier eine Heilung an euch vollziehe. Krankheit ist Teil des Lebens, wie Gesundheit es ist. Dadurch, dass ein Christ gesund ist, heißt nicht, dass er von Gott besonders gesegnet ist oder mit Gott besonders heilig unterwegs ist. Ich höre manchmal so von Christen, ja, wir haben ein schönes Haus, ein gutes Grundstück und mein Sohn studiert und so. Ich sage mal, 80% der Nicht-Christen haben auch ein schönes Grundstück, ein Haus und deren Kinder studieren auch. Und wisst ihr, was die Tragik eigentlich ist? Du kannst mich ja gerne korrigieren. Größten Teil der Theologie, die wir hier in Europa sprechen, ist eine europäische Theologie. Wisst ihr, was Folgendes ist, was ich hier vorne von euch hier aus zu euch sage? Das muss ich weltweit gleich verkündigen können. Sonst ist das nicht ein Evangelium und hat es mit Gott nichts zu tun. Es gibt Theologien, die passen nur in die erste Welt rein. Wisst ihr, was die Tragik ist? Es gibt Menschen, und in diesen, man spricht von der dritten oder vierten Welt. Da sind 3 Schalen Reis am Tage. Das ist das Reichtum. Aber sie glauben an Jesus. Sind sie jetzt schlechtere Christen, weil sie sich 2 Daimler vor der Tür haben? Oder ich habe gemeint, er hat einen guten Arbeitsplatz. Ja gut, Atheisten haben auch einen guten Arbeitsplatz. Das hat nichts mit einem Christsein zu tun. Sondern es ist der Soziologie. Und vielleicht auch deine Intelligenz. Oder deine Möglichkeiten. Oder deine Förderung, die du erhältst, zu tun. Ich habe einen tollen Arbeitsplatz. Ja. Und nun? Andere, die Gott nicht glauben, haben auch einen tollen Arbeitsplatz. Und sagen, was hat das mit Gott zu tun, sagen sie dir auch noch. Da habe ich hingekriegt, habe ich beworben, bin angenommen worden. Jesus kam zur Vergebung der Sünden und zur Erlösung für den Himmel. Aber nicht für ein gutes Leben auf Erden, um das mal sehr deutlich und klar zu sagen. Deswegen wehre ich mich dagegen. Ich halte davon nichts. Ich mag es gar nicht. Punkt 7, den ich hier habe. Wichtiger als körperliche Gesundheit ist die Rettung der Seele. Markus 8, Vers 36. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Was hilft es dir, wenn Gott dir in allen materiellen und körperlichen Dingen zuhört und handelt? Und deine Seele ist nicht in der Errettung oder nicht mit Gott in Beziehung. Da nützt dir den ganzen Quatsch nichts. Deswegen wehre ich mich vehement dagegen, irgendwelche Versuche zu unternehmen, irgendwo hineinzugehen und mit Katalogen zu arbeiten und zu machen und zu tun. Aber jetzt muss ich noch mal schnell, was ich hier eigentlich wollte. Ich wollte noch mal auf die Schlauberger eingehen, die es da so gerne gibt, die alles wissen. Warte mal, so ist das hier. Ich warte mal. Ach ja, ich mache es anders. 2. Korinther 5, Vers 1. Wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht vom Mensch gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Weil wir das wissen, stöhnen wir und sehen uns danach, mit dieser himmlischen Behausung umkleidet zu werden. Vers 4. Ja, wir sind bedrückt und stöhnen, solange wir noch in diesem Körper leben. Wir wollen aber nicht von unserem sterblichen Körper befreit werden, sondern in den unvergänglichen Körper hineinschlüpfen. Was an uns vergänglich ist, soll vom Leben verschlungen werden. Und so weiter. Wir leben in einem zerfallenen Körper. Wir sind Errettete, aber unser Leib ist nicht errettet und nicht vollendet. Und deswegen erkranken wir. Und deswegen sind wir schwach. Und deswegen stöhnen wir. Und deswegen leiden wir unserem Körper. Weil wir zerbrechlich und vergänglichen Körper haben, trotz erlöst und errettet. Mit der Seele und der Errettung durch Jesus Christus ist unser Leib nicht errettet, im Sinne von, er ist der Unsterblichkeit oder Unvergänglichkeit unterworfen. Das bleibt und das geschieht. Und deswegen geschieht das unter Christen, wie das geschieht. Ich will das hier noch sehen, wo ich das noch schnell finde. Ich muss es finden. Das kann doch nicht sein. Ich kann ja nicht wechseln. Ah ja, das ist nicht das, was wir wollen, aber ich mache es jetzt. Johannes 9, Vers 1. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Die Jünger fragten Jesus, Rabbi, wer ist schuld? Na, siehst du, da haben wir das doch wieder. Wer ist schuld? Das kann doch nur eine Ursache haben. Wer ist schuld? dass er blind geworden, geboren ist, wurde. Wer hat hier gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Das ist ja die Frage, die umtreibt alle. Da müssen wir mal so richtig ins Gemenge gehen. Da müssen wir mal so richtig Druck machen. Was schon längst vergeben ist und von Gott vergessen, wie das überhaupt kann. Und er wird ihre Sünden und Taten nicht mehr gedenken im tiefsten Meer. Keine Ahnung, wie Gott vergesslich sein kann. Aber immerhin. So, das ist schon alles erledigt. Und trotzdem, na, da müsste ich doch, das kann doch nicht sein. Da muss doch noch mehr sein. Du kannst dir doch gar nicht so in deinem Körper so niedergeschlagen sein. Da muss doch irgendwas doch sein, Bruder, Schwester. Da sieh mal zu, dass du da noch mal ein bisschen in dir umkehrst. Und umso länger du nachdenkst, umso mehr findest du, obwohl nichts ist. Das gehört zur Sache. Jesus antwortete, weder er ist schuld noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihn sichtbar wird. Gott sagt, ich demonstriere, welche Autorität ich habe über das Leben von Menschen. Und deswegen lass es mich hier sagen. John Wimber hat es auch zum Ausdruck gebracht und ich teile diese Meinung oder diese Ansicht. Die Heilungen, die wir erleben dürfen auf Erden durch Gott, sind ein Vorgriff dessen, was wir erwarten können, wenn die Neuschöpfung da ist, wo alles das, was wir irdisch nennen und zerwerflich nennen, aufgehoben ist. Es ist ein Vorgeschmack dessen, wenn Gott seine Hand ausstreckt und alles vollständig wiederherstellt. Deswegen sind wir sozusagen ein Gefühl von dessen, was Heilung am Körper bedeutet, für die Ewigkeit gesehen, in der Verwandlung und der Vollkommenheit, wenn wir sehen, dass Gott auf Erden Menschen heilt. Das ist ein Vorgriff auf dessen, was wir erwarten können, damit wir einen Begriff von dem haben, was es bedeutet, wenn Gott ist. Und ich habe hier einige Punkte niedergeschrieben. Vielleicht hilft es dir selber, vielleicht kannst du es auch anderen sagen, mit denen du zusammen bist oder wo das Gespräch über Heilung mal kommt. Erstens, Ursachenforschung und Schuldzuweisung gab es schon zu Jesu Zeiten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Zweitens, mache dir keine Vorwürfe, weil du krank bist. Drittens, egal wie lange du schon für Heilung betest, du betest einfach weiter. Und viertens, dein Heil der Seele hat Vorrang vor körperlicher Heilung. Psalm 94, Vers 19. Wenn mir das Herz schwer war von tausend Sorgen, hat mich dein Trost wieder froh gemacht. Das ist die Botschaft. Christen sind im Verfall unterworfen. Bei der Kehrung zu Jesus wird der innere Mensch erneuert, nicht jedoch unser Leib. Dieser bleibt destruktiv als Folge Sündenfalls der Vergänglichkeit unterworfen. Paulus schreibt, Römer 8, Vers 10, so nun aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. So nun der Geist des, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbe, der Christum von dem Tod auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, und deswegen, dass der Geist in euch wohnt. Wir können krank werden oder gesund bleiben. Dies hat zunächst nichts mit unserem Glauben zu tun. Bestenfalls über die Lebensweise kann man darüber diskutieren. Ich sage es mal so. Also ich rede nicht von dem, wo man sagt, da hätte man ein bisschen hingucken können und so weiter. Ich rede von dem, wo etwas über dich kommt, wo du sagst, ich habe keine Erklärung. Ich habe, ich sag mal, salopp gesagt, alles beachtet, was man sozusagen beachten sollte, damit der Körper nicht in den Keller fährt. Aber es ist passiert. So sieht die Sache aus. Römer 8, Vers 23. Aber nicht nur das, auch wir selbst, denen Gott doch schon wieder seinen Geist gegeben hat, als Vorschuss auf das künftige Erbe. Auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Wir warten nicht, wir haben Anspruch, auf Erden geheilt zu werden. Punkt. Heilung durch Gott kann jederzeit geschenkt werden, aber ist von uns nicht machbar. Wenn ich über Heilung spreche, und das ist so ein Plakativthema, dann sage ich, göttliche Heilung ist möglich, aber nicht machbar. Alles strebt nach Machbarkeit. Wie erreiche ich Menschen? Wie erreiche ich die Stadt? Alles. Es geht nur um Machbarkeit. Aber nicht, was Gott macht, sondern wie können wir das machen? Ja? Immer um die Machbarkeit. Was mache ich? Wie machen wir es? Wie machen wir das? Nicht, wie Gott, wie macht Gott es? Und wie will Gott es? Sondern unsere Machbarkeit. Eine Anwendungsanleitung, mit der wir Heilung von Gott erwirken können, gibt es nicht. Bleibe ich trotz Gebet krank, bin ich dennoch erlöst und von Gott geliebt. Das ist eines der wesentlichen Punkte. Und jetzt habe ich das, was ich wollte, und dann kommen wir auch zum Signusteil. Es geht um Hiob. Jeder kennt Hiob. Braucht ja nicht jeder Hiob leben. Nicht jeder kann an Hiob durchstehen. Aber jetzt hat Hiob das Leiden, von dem ich glaube, Hiob selber nicht begriffen hat, was da oben in der übernatürlichen Welt über seine Person vor sich ging. Das wird er wohl erst in der Ewigkeit erfahren haben. Aber nun war er mittendrin im Geschehen. Und was passiert? Da kommen sie, die Bescheid wissen, obwohl sie gar keine Ahnung haben. Und davon gibt es viele. Hiob 2, Vers 9. Seine Frau sagte zu ihm, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfolge ihn doch und stirb. Na, das war ja ein Hinweis, wa? Aber Hiob antwortete, du redest ohne Verstand wie eine, die Gott nicht ernst nimmt. Manchmal möchte ich das den Leuten auch sagen. Ihr habt keinen Verstand. Ihr versteht Gott nicht. Ihr redet einfach daher. Aber ich bin ja bereit, jede Schandtat mitzumachen, auch wenn ich sie theologisch irgendwie nicht begreife. Aber ich sehe die Früchte nicht. Jesus hat nicht gesagt, an den großen Worten und an den guten Formulierungen erkennt jede Leute, sondern an ihren Früchten. Ich sehe trotz aller großen Formulierung, sehe ich die Früchte nicht, muss ich einfach sagen. Wenn das alles so richtig wäre, was sonst so in unserem freikirchlichen charismatischen Kreis über Heilung publiziert wird, müssten wenigstens die nachweisbar, ich bleibe dabei, nachweisbar den Durchbruch haben. Ich sehe das aber nicht. Da muss ich mich doch fragen, woran liegt das? Da muss ich doch mal auch mal hinterfragen, was man publiziert, was die Theologie ist. Wenn Gott sich nicht dazu stellt, ich sage aber, und das ist der Umkehrschluss, manche sagen, ich habe gelehrt gebetet und Gott hat getan. Wisst ihr, Gott handelt nicht, weil überall und immer unsere Theologie so gut ist, sondern weil Gott gut ist. Manche verstehen das nicht, die lehren was und Gott sagt, ich bin gnädig und barmherzig. Nicht wegen deiner guten Theologie handle ich, sondern trotz deiner Theologie. Das ist auch Gott, ja? Deswegen müssen wir immer aufpassen. Ja, der hat gelehrt, der hat gemacht, das ist die Theologie und da passierte was. Nein, nein. Gott sagt, wenn ich nur auf deine Theologie hingucke würde, oh, bitteschön. Sondern er sagt, auch wenn du da unten, wer weiß was, verzapfst, aber um der Menschen willen, strecke ich meine Hand aus. Und manche verstehen das nicht. Die meinen, ihr sein und ihr tun und ihr lehren, das bewegt Gott, sich zu bewegen. Gott bewegt sich, und ich weiß, wovon ich rede, ich habe Gottes Bewegung in meinem Leben erlebt. Deswegen kann ich auch hier stehen und so reden. Ich weiß, dass es manche erstaunt. Und euch vielleicht nicht vom Hocker werft, aber manche kommen damit nicht klar. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen durch die Bekehrung meiner Mutter. Aber 3 Jahre meines Lebens habe ich nicht bibelgemäß gelebt. Und hört zu, ich war nicht getauft, ich habe nicht die Bibel gelesen, ich habe nicht bibelgemäß gelebt, ich habe keine Gottesdienste besucht und in einer dunklen Stunde meines Lebens hat Gott seine Hand ausgestreckt. Ich wusste, dass man beten kann, aber ich konnte nicht beten. Und Gott kam in mein Leben hinein. Deswegen wehre ich mich gegen alle Dogmen und Dogmatik. Das nur so. Ich kann dir nicht erklären, warum Gott in meinem Leben eingegriffen hat. Und andere, wie Egard Kreuzritter und so, Gott seine Hand nicht ausgestreckt hat. Das ist mir ein Rätsel, ich weiß es nicht. Und der war voll im Saft und Kraft des Wortes. Und hat Gott gefolgt und gedient. Und er hat Selbstmord begangen. Bei mir hat Gott seine Hand ausgestreckt. In einem Bruchteil einer Sekunde war ich ein anderer Mensch. Von der Dunkelheit war ich sofort im Licht versetzt. Ruckzuck. Ich habe nicht gebetet, gar nichts. Keine Reaktion zu Gott hin. Und er kam. Aber ich habe nichts irgendwas vorgeleistet. Ich hätte es besser machen können, weil ich ja früh genug gehört habe. Aber ich habe anders gelebt, als ich wusste, was richtig und falsch ist. Und Gott hat seine Hand ausgestreckt. Deswegen wehre ich mich gegen diesen Dogmatismus. Das kann nur so sein, weil du nicht bist. Gott ist Gott. Gott ist souverän und Gott entscheidet und wir wissen manchmal nicht, warum er in welchem Weise auf Menschenleben einwirkt, wo sie die anderen, derer, die das richtig machen, irgendwie nichts. Und die, die vermeintlich erst falsch machen, da ist er gegenwärtig. Deswegen habe ich alles aus der Größe Gottes verstanden. Und deswegen wehre ich mich gegen diese Einengung Gottes. Und sagen, ja, das ist kein Wunder, weil du. Nein. Sondern Gott sagt, ich bin Gott und ich handle und ich vollbringe. Und das lässt uns manchmal mit einem großen Fragezeichen zurück und sagen, wie konnte es diesen Personen passieren? Ich habe Leuten begegnet in der Gemeinde, von denen ich nachher dann gewünscht hätte, Gott hätte mir ein Wort gegeben, die ihr Leben ein Ende gesetzt haben, weil sie nicht mehr klar kamen. Die hatten etwas in ihrem Leben, was sie auch nicht bereinigt hatten, was sie da mit Kriminellen auch eingelassen haben. Und irgendwie. Und er hat mich nachher gefragt, Herr, was ist das? Aber Gott hat nichts gesagt. Das ist Gott. Kann ich Ihnen jetzt einen Vorwurf drauf machen? Das ist Gott. Und deswegen bin ich groß Entspanntheit und wehre mich gegen jedes, du hast ja zu machen, damit Gott was macht. Ich sage, Gott macht, weil er Gott ist. Er kam nach Golgatha, obwohl wir noch Sünder waren, ja? Dann habe ich erst gesagt, gut, wenn sie zumindest das Gesetz halten, dann tue ich mir auch mal was. Sondern ich sage, ich gehe. Obwohl er wusste nicht, alle werden ihm folgen. Und jetzt heißt es, wenn Gott uns Gutes schenkt, sagt Hiob, nehmen wir es gerne an. Warum sollten wir denn nicht auch das Böse aus seiner Hand nehmen? Trotz aller Schmerzen versündigt Hiob sich nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott. Manchmal wünsche ich mir, und das ist auch im Umgang mit Kranken, bei allem, was ihr, du bist ja noch mehr in der Publizistik da unterwegs und liest viel mehr. Ich wünsche mir manchmal, die meisten würden die Klappe halten und einen nicht schreiben und nicht publizieren, einfach sagen, ich bleibe mal still, bestenfalls falte ich die Hände und bete für den Kranken. Aber ich sage jetzt nicht, leg dich mal ins Zeug und mach mal was. Hiob sagte kein Wort gegen Gott. Manchmal ist es besser zu schweigen. Manchmal ist es einfach besser zu sagen, Herr, wie auch immer, du, auch wenn ich es nicht verstehe und nicht nachvollziehe. Und dann kamen die Freunde. Die wussten natürlich Bescheid, die Geschwister und die Leiter der Brücke. Da sind ja viele, die publizieren, die wissen alle Bescheid. Der erste Freund, befolge deinen eigenen Rat. Der zweite Freund, lass dich warnen. Und der dritte Freund, du bist schuldig, Gott ist im Recht. Und was macht der arme Hiob jetzt? Weißt du, wenn ich über die 10 Kundschafter spreche, oder die 12 sind es ja eigentlich, und die 10 sagen, wir schaffen das Land der Verheißung nicht einzunehmen, und die 2 sagten, es geht uns. Das Volk war verwirrt. Zu viel Information kann dich auch verwirren, auch im Geistlichen, auch im Theologischen. Das kann dich durcheinander bringen, wenn du nicht erstmal gefestigt bist, und wenn du meinst, auch den und den jenen. Du musst schon eine klare Linie und einen klaren Gottesbezug haben, eine klare Gottesbeziehung, ein Ruhen in Christus. Da kann ich nicht so leicht die Dinge durcheinander bringen. Wisst ihr, was wir lernen aus der Hiob-Geschichte? Erstens, eine Menge Ratgeber zu haben, hilft dir nicht immer weiter. Oh, dann lese ich noch das und dann mache ich noch das und das wird nichts. Jeder kann und hat eine eigene Meinung zu der gleichen Situation. Ist dir schon mal aufgefallen? Es ist in der Natur der Sache, dass Menschen, wenn ich unterwegs bin, auf mich zukommen und sagen, ich habe hier dies und jenes, was meinst du dazu? Dann sage ich, ich sage dir das, was ich vor Gott, vor dem Wort und vor mir selber verantworten kann. Es kann aber sein, dass du mit der gleichen Frage zu jemand anders kommst, der wird dir eine ganz andere Antwort geben. Dann gucken die immer ganz erstaunt. Ich sage, das musst du wissen. Das ist im Bereich der Seelsorge, in allen Bereichen so. Du musst wissen, wenn du zu jedem und überall hingehst, kann das sein, dass du am Ende verwirrter bist, weil jeder hat irgendwie eine Meinung, aber keiner hat wirklich eine Antwort. Dass wir eine Meinung haben, ist ja keine Antwort. Und so war das hier auch der Fall. Jeder interpretiert und bewertet einen Zustand oder eine Situation aus seinem Blickwinkel, gemäß des Glaubens und der Schriftserkenntnis. Zur Ehrlichkeit gehört, gemäß des Glaubens tun wir und handeln wir, und all unser Erkennen ist Stückwerk. Deswegen ist das vermessen von Leuten zu sagen, ich blicke jetzt durch. Sondern all unser Erkenntnis ist Stückwerk. Das heißt, wir unterliegen einem Fluss des Erkennens, des Veränderns und des Wollens und des Erweiterns. Aber zu sagen, mit dieser Erkenntnis ist jetzt das Dogma, ist jetzt sozusagen die Antwort schlechthin gefunden, das ist vermessen. Menschenmeinungen sind keine absolute Wahrheit. Johannes 18, Vers 38, Wahrheit, mein Pilatus, was ist das? Fünftens, werde nicht Sklave von menschlichen Meinungen, halte dich an Jesus. Das Beste ist, sich an Gott zu halten. Auch im Notfall, in Notsituationen, in Herausforderungen. Und ich sage dir, wir schaffen das Paradies, die Neuschöpfung, nicht vorzeitig. Sondern es ist in unserem Leben, wie es ist. Diese Welt ist eine Welt in dem Zustand, wie sie ist. Bis Gott neu schöpfen wird. Und in dieser Welt müssen wir uns, ich sag's mal, durchkommen. Aber du wirst nicht die Glaubenswelt haben, von der du sagst, wow, da bin ich aber ganz toll gelandet. Da sind alle meine Vorstellungen und Glaubenswünsche erfüllt. Das wirst du nicht haben, das sage ich dir jetzt schon. Also bemühe ich dich gar nicht erst, dich danach zu streben und groß anzustrengen. Jesus sagt zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und sechstens, Hiob 42, Vers 10, nachdem Hiob für seine 3 Freunde gebetet hatte, ließ der Herr ihn wieder gesund werden und gab ihm 2-mal so viel, wie er vorher besessen hatte. Mir sagt ein Pastor, was er ja auch recht hat, ist eine Betrachtungsweise. Er sagt, ja, er hat erstattet bekommen, aber vorher hat er einen erheblichen Verlust gehabt. Ich meine, kann man jetzt sagen, ne? Kann man sagen, er hat den, aber ist natürlich so gesehen, es kann man auch durchaus hineinnehmen in der Interpretation. Er hat natürlich auch vorher einen erheblichen Verlust gehabt, das muss man einfach sagen. So, aber Gott hat ihm Vielfaches erstattet. Die Frage ist, möchtest du so erstmal viel verlieren, um das Doppelte zu haben? Aber nicht jeder von uns ist zu einem Hiob berufen. Das ist der Trost, den ich dir heute mitgeben kann. Also du musst da keine Angst haben, dass du da in einer Art und Weise geläutert wirst, wo du nicht mehr so recht weißt, was hinten und vorn in deinem Leben ist. So, und jetzt kommt zum Abschluss. Und dann lade ich einen nach vorne und lege die Hände auf. So, jetzt habe ich eine Antwort. Wann heilt Gott? Jetzt hör zu. 4 Punkte. Wann Gott heilt. Gott heilt immer. Durch spontan Wunderheilungen, durch die Medizin, das habe ich hier noch gar nicht erwähnt. Die meisten Christen sind nur noch am Leben, weil sie richtig medizinisch versorgt werden. Durch die Veränderung des Lebensstils, und jetzt kommt die schönste Hoffnung aller Zeiten, die ich dir zum Ausdruck bringen kann, Gott heilt immer nach dem Tod. Da kannst du also ganz gewiss sein, wenn das andere nicht so funktioniert hat mit den Medikamenten, mit den ärztlichen Behandlungen, aber spätestens nach dem Tod bist du vollkommen. Und jetzt kommt das, was wir in der Erwartung haben und was das die Antwort ist, wann geschieht das, was wir die Auflösung des Leidens nennen oder der Schmerzen. Es heißt in Offenbarung 21, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann sah ich nicht, ihr habt es bereits in dem, wie ihr jetzt auf Erden seid, sondern ich sah etwas Neues. Erst in einem neuen Himmel und eine neue Erde ist alles das, was wir, ich sag's mal, unter Leid verstehen und Krankheit aufgehoben. Erst dann, nicht vorher.
Ja, du bist ja der Chef hier. Du bist ja der Chef.
Nein, ja, das hat ja keine Bedeutung.
Mach.
Darüber brauchen wir nicht reden. Nein, aber Gott verherrlicht sich immer durch Zeichen und Wunder in der Gemeinde, wenn das Wort Gottes schriftgemäß verkündigt wird. Ganz extrem wichtig.
Da hast du recht.
Ja.
Aber ich habe ja gesagt, ich bin ja hier sehr verkündet. Du gibst mir gar keine, vielleicht mal ein anderes Mal, wenn ich nochmal wiederkomme, die Gelegenheit. Die Gelegenheit. Ja, geht das. Ich sage ja, ich bin ja hier jetzt. Irgendwo wird das sein. Also das, ne, ist bestimmt nicht vergessen. Aber wie gesagt, ich muss ja hier jetzt ein bisschen.
Wir hören ja von
deswegen.
Ihr seid ja deshalb nicht geheilt, weil ihr nicht zu mir gekommen seid. Ne? Und das ist der erste Punkt, weshalb die Leute nicht geheilt werden.
Und dann heißt hier weiter, der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut und für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Wenn er bei ihnen wohnt, kommt das, was jetzt kommt. Gott ist da, Gott ist in der Welt, regiert und so weiter. Aber er wohnt in dem Sinne nicht, wie es hier in der Bibel verstanden wird, auf die Zukunft gesehen. Und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als Gott bei ihnen sein. Und jetzt kommt es, Vers 4. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit. Keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Das kommt. Aber da wir noch nicht da sind, müssen wir uns mit dem, was da ist, auseinandersetzen. Und im Glauben und im Vertrauen, in dem Sinne lade ich einen nach vorne, ich lege gegen die Hände auf. Und Gott wird seinen Teil tun. Ich brauche da gar nichts bei tun. Und wenn ich bei einigen stehen bleibe, etwas zögerlich, dann liegt das daran, ob ich, muss ich erstmal ausloten, ist der Herr dabei, etwas sagen zu wollen oder nicht. Aber ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes für jeden von euch und die Berührung des Heiligen Geistes und auch die Antwort Gottes. Ich glaube an die Kraft Gottes, dessen du brauchst, ob es deine Seele ist, ob es dein Leib ist, was auch immer. Du brauchst da nicht viel zum Ausdruck bringen, sondern dein Herz braucht sich nur auf Gott ausrichten. Und Gott gibt. Ich mache dir eine gute Verheißung. Er wird handeln und wird reagieren, weil er Gott ist. Weil er einfach nicht anders kann. Wer sich ihm zuwendet, den wendet er sich zu. Das ist nun mal so. Und deswegen wird er handeln. Wenn du möchtest, darfst du nach vorne kommen und dann werde ich dir die Hände auflegen und dir dienen. Habt ihr noch mal einen Schluck zu trinken für mich? Stellt ihr euch einmal so hin, dann kann ich.
Ja, dann bringt ihr was.
Danke.
Also, wir können das auch in mehreren Gruppen machen, es müssen nicht alle gleichzeitig da stehen.
Ich kann mal einschenken und dann schalte ich aus.
Bringt gleich die ganze Flasche.
Das ist lieb, danke. bevor ich komme, werde ich noch beten. Und dann macht der Herr den Rest. Herr, ich danke dir für den heiligen Moment deiner Gegenwart, deiner Herrlichkeit. Ich danke dir, Jesus, dass du um jeden dieser Persönlichkeiten weißt und dessen, was ihr Leben ausmacht, was ihr Leben bewegt, was mit ihnen persönlich ist, auch darüber hinaus. Du weißt, wie es um ihren Seele und ihren Leib und mehr darüber hinaus steht. Und ich bitte, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass du machtvoll und kraftvoll in das Leben der wertvollen Persönlichkeiten heute Nachmittag machtvoll deine Hand ausstreckst, dass die Dinge, die damit verbunden sind, von dir zu erwarten, geschenkt wird. Ich bitte, himmlischer Vater, wirke dein Werk in der Kraft des Heiligen Geistes, wohlgetan und aufgerichtet, eins und ein aus der Hand des Vaters, eins und ein durch Jesus Christus. Amen. Amen. Flasche, ach da. Mal sehen, Rolf, ob hier auch mal, aber das hat noch keine Gemeinde geschafft, während des Einschenkens Wasser zu Wein. Wobei ich euch das mal erzählen muss.
Dann sage ich das mal mit deinen Worten, das ist nicht unsere Aufgabe.
Ich bin mal in Ostdeutschland zum Dienst gewesen und sagte auch, Mensch, wann wird hier mal Wasser zu Wein? Ich und anderen Tag beim Weinefortsetzen der Dienste trinke ich immer. Sah aus wie Apfelsaft. Ich denke, Mensch, das ist aber ein toller Apfelsaft. Den musst du mal fragen, welche Sorte das hier in Ostdeutschland gibt. Und am Ende, als ich fertig war, mit Tagesseminar, ja, da kommen zwei Schwestern auf mich zu und sagen, na, wie war es denn mit dem Wein? Ich sage, welcher Wein? Ja, sagt sie, was du da getrunken hast. Da haben die es in so einer neutralen Flasche abgefüllt, Apfelsaft oder was immer. Und ich habe immer getrunken. Aber ich war klar beim Verstand. Wahrscheinlich hat der Herr dem Alkoholgehalt abgezogen. Und ich denke, Mann, das ist aber lecker, der Apfelsaft. Sowas kannst du erleben. Ja, die Schwestern sind schon, ja, ja. Und die heilende Kraft des Heiligen Geistes berührt dich jetzt im Namen Jesu. Du hast auf dem Herzen die Idee, dir nahestehen zu beten. Und du betest und möchtest, dass Gott seine Hand ausstreckt und dass Dinge sich verändern und geschehen. Und die Verheißung Gottes ist, du wirst es sehen und es wird kommen. Du denkst immer, was passiert da was? Das ist so ein schwieriger Umstand und so eine Herausforderung. Und du betest und betest und wirklich scheint sich da nicht viel zu tun. Der Herr sagt, ich bin auf jetzt und auf Arbeit. Sei geduldig. Es ist bei dir, muss ich dann noch schnell erledigt. Yeah.
unterwegs ist. Und dann denke ich mir, oh, das hat aber nichts zu sagen. Man ist ja auch immer Fleisch und Blut, manchmal ist mir eine physische Erschöpfung und der Geist ist immer noch rege und aktiv. Es kann sein, dass ich jetzt zu euch komme und es relativ schnell geht und Gott nicht redet. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er an euch nicht interessiert ist, sondern weil es aus Gottes Sicht nicht dran ist. Das ist ein gewaltiger Unterschied, das man verstehen muss. Damit ihr da nicht enttäuscht seid, sagt, wieso bei mir hier und da ist mal ein Zuspruch gekommen, aber wieso nicht bei mir? Sondern das bestimmt Gott. Das ist nun mal so. Okay, nur das war so ein Verstehender. Gott kann mir zu jedem reden, wobei ich immer sage, ich sage mal von der Größe der heutigen Versammlung ist das vielleicht machbar, wäre übertrieben, aber überschaubar machbar. Aber es gibt manchmal Versammlungen, da ist eine relativ große Anzahl, dass man von vornherein sagen kann, da kann man nicht jeden prophetisch dienen, weil das sprengt zeitlich und physisch schon gar nicht zu schaffen. Es gibt irgendwo eine Grenze, die dann gar nicht mehr geht von der Anzahl her. Nur um mal zu verstehen, damit ihr weißt, wie es so abläuft. Okay, jetzt komme ich und jetzt geht's los. Und der Herr hat ein gutes Angebot für dich zu geben. Die du eher nicht liebest, die auf den Tisch schaut und sagt, ich fordere mein Recht ein, sondern ich werde zurücknehmen. Und auch manchmal sehr sich verletzt gefühlt hat und zurückgestoßen. Der Herr möchte dich einfach in eine neue Dimension, das Verständnis von Gott und meiner Liebe zu dir geben. Sag mir doch einfach, was für eine Bedürftigkeit du hast. Du hast es nie, man hat sich nicht so viel dich interessiert, wie man es hätte tun sollen, da wo du aufgewachsen bist, um deine Bedürftigkeit auch anzuerkennen und zu sprechen und sie ein Stück weit auch zu fördern. Aber Gott möchte das tun. Gott möchte einfach dich so hineinnehmen in seine Liebe, dass er sagt, du kannst mir sagen, was du möchtest, was du nötig hast. Ich werde kommen und da sein. Und ich werde dich erhören. Und das wird eine Dimension der Erfahrung Gottes mit dir sein. Und du sagst, es ist ja so einfach. Dass wenn ich da irgendwie was habe, was mich herausfordert, wende ich mich einfach an Gott und er hilft mir. Vater, ich bitte für dieses kostbare Leben, der Kraft des Geistes, dass auch die stärkende Kraft des Heiligen Geistes jetzt hilft, dass den Leib durchströmt im Namen Jesus. Geheilt und aufgerichtet, freigesetzt aus der Hand des Vaters, wohlgetan, einzuleiten, durch Jesus Christus. Amen. Und die stärkende Kraft des Heiligen Geistes berühre dich jetzt im Namen Jesus. Muss ich vorsichtig formulieren, wenn ich von jemandem, wie du auf mich zugekommen bist, mich irrtümlich Rückschlüsse ziehe auf etwas, was da sein könnte. Aber ich traue mich einfach zu wagen. Das musst du letztlich dann für dich selber auch bewerten und entscheiden. Aber du hast immer mal wieder Impulse des Geistes. Und da du nicht eine Person bist, die einfach loslernt, ob dich da nicht zu nahe, jetzt hoppla, hier komm nicht und hört mir mal zu, dass es nicht deine Welt ist, also zu formulieren. Das ist eher die Abwartung, dass die zurücknehmen ist, die auch nicht so vorlaut, vorschnell auftaucht. Aber ich möchte dich einfach bitten, sagen, Herr, das von dem du empfindest, das wäre gut zu diesem und jenem zu gehen, tu es einfach. Tu es einfach mit einem lebenden Herzen, das tust du viel. Du betest sehr viel, sagt der Herr, und du hast erfahren und erleben dürfen, wie Gott da auch gegenwärtig ist, auch in deinem eigenen persönlichen Leben, auf deine Gebete reagiert hat. Und ich möchte, dass du mit Menschen, die auf die du triffst, der herausfordernde Zeiten hast, und dann wirst du mit ihnen beten, und sie werden zu dir kommen können und sagen, danach hat es mich geändert, da war das etwas geschehen. Du möchtest Gott dienen, das tust du nicht aus deiner eigenen Selbstbewusstsein heraus, das liegt dir gar nicht. Nicht etwas tun, weil du den sehen wirst oder dergleichen, sondern du möchtest einfach der Gott, was du meinst, du formulierst es gerne. Und der Herr will dich in diesen Bereich hineinführen, dass du einfach diesen Mut hast zu sprechen und zu tun. Vater, in Autorität des Geistes sei und segne dich dieses Leben jetzt. Strom der Gnade Gottes fließt, Feuer Gottes heil, auch in heilender Kraft des Heiligen Geistes. Im Namen Jesus. Amen. Und die stärkende Kraft des Heiligen Geistes. Vertraue mir, sagt der Herr, du bist einer, der gelernt hat in seinem Leben, die Dinge auch zu ein Stück weit selbst handeln zu müssen, damit überhaupt sich was bewegt. Du bist einer, der so aufgewachsen ist, so mehr so einer sagt, ich mache es, ich bin mehr so der für mich Seiende, der einfach lernen musste, sich durchzuhauen, um es mal so zu formulieren. Und Gott sagt, du musst dich nicht aus eigener Kraft durchhauen, auch nicht in der Situation, in der du jetzt bist, von der du sagst, ich weiß doch gar nicht, wie es einfach weitergeht. Und er sagt, es ist nicht die Frage, ob du weißt, wie es weitergeht, sondern ich weiß, wie es weitergehen wird. Und ich möchte dir einfach dieses Gottvertrauen geben. Gott wird auch in der Zukunft gut auf deinem Wege sein. Und wenn du zurück bist, dann kannst du wirklich sagen, es ist irgendwie Gott gewesen, seiner Gnade, der da immer auf mich irgendwie aufgepasst hat. Sonst würdest du heute nicht hier stehen. Du kannst wirklich sagen, Gott hat auf mich aufgepasst. Und so sagt der Herr, bin ich in der derzeitigen Situation und werde sie verändern, wie du wünschst, dass es gut wäre, es wird anders werden. Und der Herr sagt dir Folgendes, es wird anders werden. Und es soll dir eine Ermutigung sein, heute, dass sie begleitet, zu verstehen. Du hast wirklich gesagt, das wäre schön, wie käme ein Wort heute. Und der Herr sagt, das ist mein Wort, was sie zum Ausdruck bringt. Vater, ich bitte vom Herzen für dieses Leben und Autorität des Geistes, dass die Dinge Gottes an diesem durch dieses Leben geschehen, wie du es bringen kannst. Strom der Gnade Gottes fließt und die stärkende Kraft des Geistes durchströme jetzt deinen Leib im Namen Jesus. Wohlgetan und aufgerichtet, einzig und freigesetzt aus der Hand des Vaters, eingereiht durch Jesus Christus. Amen. Und die Stärke und die heilende Kraft des Heiligen Geistes durchströme dich jetzt im Namen Jesu.
Oh, das ist gut.
Wohlgetan und aufgerichtet, freigesetzt aus der Hand des Vaters, einzuleihen durch Jesus Christus. Amen. Bitte durch? Gut.
Warte auf eine. Kommt noch einer.
Da ist noch jemand.
Oh, wo ist mein Buch? Hier.
Bring noch mal Wasser und bleib stehen.
Mein Gehasi, nur nicht.
Gehasi.
Aber ohne die Folgen. Lass mal vom Leiter. Rolf, sind fertig.
Langer Tag neigt sich dem Ende. Armando, herzlichen Dank für dein Kommen, für deinen Dienst. Ich habe vieles gehört, auch mitgehört, und ich bin überrascht, immer wieder überrascht, was du in deinem Dienst so von dir gibst, auch in den Gebeten gerade. Weil von einigen, die bei mir in der Gemeinde sind, kenne ich ja die Zusammenhänge und weiß das. Ja, was soll ich sagen? Es ist uns eine Ehre, dass du heute hier warst. Wie man sieht, du hast alles gegeben. Wir freuen uns auf morgen um 10.30 Uhr auf den Gottesdienst mit dir. Jeder, der nicht weiß, wohin, ist herzlich willkommen. Oder der gerne dabei sein möchte, nochmal. Es zieht ja vielleicht auch ein bisschen, was man so hört. Aber wir haben Grund, Danke zu sagen. Wirklich. Es war eine gesegnete Zeit. Es war eine Zeit klarer Worte, klarer biblischer Zusammenhänge und Erkenntnisse. Ganz anders, wie man es gehört hat, überhaupt zum Thema Prophetie sowieso, aber auch zum Thema Heilung. Du hast völlig recht, wenn du sagst, du hast jetzt 5 Predigten geschrieben über Heilung. Ich habe mit einem Schweizer Bruder zusammen mal mich hingesetzt und da haben wir mal alles rausgeschrieben, was die Bibel über Heilung sagt, vor einigen Jahren. Und das waren 4 DIN-A4 Seiten, die waren so ganz klein, in 7 Zoll beschrieben, voll von oben bis unten. Und wenn du das mal im Zusammenhang siehst, dann kriegst du eine ganz andere Beziehung zu dem, was Gott sagt, wenn er über Heilung spricht. Und das ist notwendig. Deswegen ist es notwendig, dass wir selber nicht nur zuhören und uns freuen, dass einer für uns die Arbeit gemacht hat, sondern dass wir immer wieder von vorne lernen, jeder für sich muss Gottes Wort studieren und sich darüber im Klaren werden. Auch deswegen machen wir jetzt die Aufnahmen, damit ihr das alles auch nochmal am Wort Gottes nachlesen könnt, was ihr gehört habt. Und so freue ich mich jetzt, wenn wir zum Schluss kommen, will ich noch beten. Und dann ist nochmal Gelegenheit drüben. Es sind noch eine ganze Menge Kuchen übrig gelassen worden. Wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr noch was ab. Und dann wünsche ich uns einen guten Heimweg. Und morgen früh um 10.30 Uhr wieder herzlich willkommen bei uns in der Arche. Nimm Grüße mit an deine Familie, ganz besonders an deine Frau. Wir sind weiter im Gebet. Nimm Grüße mit nach Lauenburg aus der Arche. Und alle anderen auch nach Hamburg. Wir kennen uns gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo Sie herkommen. Ja.
Ich komme hier aus Lübeck.
Also aus Eichholz.
Aus Eichholz, genau.
Ja, ich hatte irgendwas gehört. Es ist jemand da aus Eichholz.
Ja, ja.
Ich kenne auch noch nicht alle Lübecker, die irgendwo sind. Also herzliche Grüße da, wo ihr immer auch hinkommt. Agape-Gemeinde. Ekklesia-Gemeinde. Ja, hier ist alles Mögliche versammelt und trotzdem sage ich herzlich willkommen. Die Arche ist so eine Rettungsarche, die immer eine offene Tür hat, für jeden, der eintreten möchte. Und wir haben auch immer noch wieder alle rausgelassen. Herr Jesus, wir danken dir jetzt für diesen Tag. Wir haben wirklich Grund, dir zu danken. Wir haben so viel gehört, dass wir das vielleicht gar nicht alles auf einmal verdauen können, aber wir können das nacharbeiten. Du hast gesprochen zu uns durch deinen Heiligen Geist, zur Gemeinde, zu vielen persönlich. Und wir tun gut daran, wenn wir auf das Acht geben, was wir gehört haben. Wir haben das heute Morgen gehört. Es reicht nicht, eine Prophetie zu hören, sondern es ist auch notwendig, sich darauf einzulassen. Und dann auch das Leben daraufhin auszurichten. Und das wünsche ich mir für diesen Tag, dass das für uns mitgenommen wird und dass wir es beherzigen. Danke für deine Liebe, für deine Güte, für deine Barmherzigkeit und für all das Gute, was du bis in die heutige Stunde für uns getan hast. Amen.
Amen.
Amen.